Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen dich herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und zwar die Folge Nummer 238. Und Philipp, ein Monat ist wieder um und zwar der April. Das heißt, wir werden einen Rückblick wagen auf diesen vergangenen Monat und da ging es ja auch wieder drunter und drüber, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer total überrascht. Du weißt ja selber, ich gucke eigentlich so wenig wie möglich noch in mein Depot. Und das ist ja das Schöne, wenn man uns abonniert, kommentiert und liked, dann sieht man auch so ein bisschen diesen ganzen Prozess, den wir auch zusammengehen und dieses Learning. Ja, und wir wollen ja auch gemeinsam wachsen. Und das machen wir natürlich auch dank unserer Community. Wir haben es selber vorhin festgestellt, wir kriegen so viel Feedback eigentlich jetzt auch die letzten Tage und Wochen. Und das bedeutet natürlich nur eins: viele neue Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei und das Schöne ist, es gibt uns ja jetzt auch als Videopodcast auf Spotify. Ja? Also wenn man da mal reinschaut, dann seht ihr uns auch live in Full HD, in 3D, noch nicht in 4D. Und wir bedanken uns natürlich auch jetzt schon mal bei allen, die uns liken, abonnieren, kommentieren und uns jetzt natürlich immer 5 Sterne geben für den schlechtesten Witz. Also je schlechter der Witz, desto mehr Sterne gebt uns bitte. Marcel, bist du bereit für den Flachwitz der Woche?
Ja, ich
Ich
halte mich schon
finde
fest.
ihn ziemlich witzig. Ich bin gespannt. Wenn ich ihn dir schon mal erzählt habe, wirst du jetzt keine Tränen lachen. Aber solltest du ihn noch nicht gehört haben, bin ich sicher, müssen wir jetzt hier gleich erstmal ganz laut Cut rufen und in 10 Minuten nochmal anfangen. Also, bevor wir uns mit dem Thema Aktien, Finanzen und dem ganzen anderen Zeug beschäftigen, Marcel, halte dich fest. Wie nennt man einen Delfin mit einer Unterhose? Slipper.
Sehr
Ich finde
gut.
den mega. Ich finde
Ja,
den
das
mega,
ist klasse.
ja. Also,
Ja, schade, wenn es jetzt nur, ich sag mal, nur ein paar Sterne weniger
du
gibt,
würdest
ja,
uns
für
jetzt
uns.
5 geben, so flach wie der war, oder?
Ja, vielleicht war er zu gut, ja.
Ganz wichtig, beachtet natürlich wie immer unseren Disclaimer. Wir haben es eben gerade schon gesagt, wir zeigen hier unseren Weg, ja, und der ist wahrscheinlich auch völlig falsch und sollte auch auf keinen Fall nachgemacht werden. Den Disclaimer findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir nehmen heute auf zum 1. Mai. Ich habe es auch schon vorhin bei Instagram gesagt. Was, oder sagt man auf Instagram oder bei Instagram? Auf Instagram, oder?
Ja.
Ich habe es vorhin schon auf Instagram gesagt. Tag der deutschen Arbeit, Arbeitertag. Und wir machen ja heute auch hier Klassenkampf und Arbeitskampf, weil wir kämpfen natürlich für alle Leute, die von Altersarmut bedroht sind. Und natürlich auch, wir kämpfen gegen oder für ein besseres Rentensystem. Und für mehr Eigeninitiative bei der Rentenversicherung durch zum Beispiel Aktien und ETFs. Deswegen freue ich mich heute mit dir jetzt hier, ich denke mal so die nächsten 60 Minuten, diesen Kampf für alle Menschen zu führen, nicht nur für irgendeine Klasse.
Genau, so soll es ja auch sein. Und wir sitzen ja heute nicht zusammen, Philipp. Genau, letzte Woche hatten wir das Vergnügen eher, dass wir zusammen saßen und da waren wir auch am Mittwoch zusammen. Und das heißt, ich kann hier heute nochmal zwei nachträgliche Quartalszahlen mitbringen. Und da würde ich gleich mal beginnen, erstmal mit Alphabet. Philipp, du bist investiert, ich bin investiert
Genau,
und
also ich
deswegen
bin
auch hier,
jetzt ganz
ja.
neu mit dabei, ja, also noch gar nicht so lange. Und
Genau, also deswegen der Disclaimer-Hinweis, ne?
du darfst mir natürlich gratulieren jetzt schon mal vorab, dass meine Glaskugel mal so richtig was gezeigt hat.
Ja, genau. Also ich freue mich natürlich, dass du mit dabei bist und insofern konntest du schon diesen Anstieg mitnehmen. Alphabet meldete wirklich hervorragenden Gewinn in dem letzten abgelaufenen Quartal. Auch der Umsatz lag mit 1,84 Milliarden Dollar höher als zuvor, also das Jahr zuvor. Das ist ein Wachstum von 15,4%. Also wir reden hier nicht gerade von einem, ja, kleinen Sprung, sondern schon wirklich von echten Wachstumsraten. Und die Betriebsmarge war auch sehr sehenswert. Die Aktie stieg um 12%. Und Philipp, du warst ja glücklicherweise dabei, denn du bist vor den Zahlen ja schon eingestiegen. Und die YouTube-Einnahmen, Philipp, und auch da sind wir ja, ich sag mal, auf andere Weise auch tätig, die stiegen um 21%. Das ist natürlich super viel und auch mehr als erwartet. 8,1 Milliarden Dollar sind das schon mittlerweile. Also mehr als der ein oder andere DAX-Kandidat. Werbeeinnahmen insgesamt stiegen um 13%, die Cloud wuchs um 28% und hat sogar das Betriebsergebnis nur alleine in der Alphabet Cloud um ganze, oder Google Cloud heißt es ja, vervierfacht. Also das ist natürlich auch eine sehr, sehr sportliche Kennzahl, die da Auftrieb gibt. Die operative Marge, wie schon gesagt, von 25 auf 32% hochgelaufen. Die ganzen Google-Abonnements, Plattformen und Geräte haben außerdem zum Wachstum beigetragen mit plus 18%. Also auch hier die ganzen Pixel-Geräte sind damit enthalten. Und dann gibt es ja noch diese Rubrik bei Alphabet namens Other Bets, also sprich andere Wetten, die eben nochmal ein Wachstum um 72% ermöglicht haben. Also auch da natürlich auf kleiner Ebene, aber dennoch sehr, sehr stark. Also sieht man auch, dass da der ein oder andere, ja, die eine oder andere Wette auch noch ordentlich losläuft. Dazu gibt es ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Milliarden Dollar. Das wird auch wieder für Auftrieb sorgen. Und dazu ist das erste Mal eine Dividende, Philipp, 0,2 Dollar, also 20 Cent je Aktie. Das muss ich sagen, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Glückwunsch zu deinem Punkt, Philipp. Du hattest es schon als Spekulation in der Woche mal rausgehauen. Und nun muss man eins noch sagen, das kam später dann auch im Laufe dieser aktuellen Woche, dass nämlich Daniel Loeb, von dem sprechen wir auch immer mal hier im Podcast, von ZurPoint, ist ja ein Hedgefondsmanager und er investierte diese Woche nochmal richtig stark in Alphabet hinein. Insofern also auch das nochmal ein gutes Zeichen für die Aktie.
Es ist auch total spannend. Neben Daniel Loeb ist ja auch Pershing Square mit investiert, ja, also mit Bill Ackman. Und sie sagen ja auch beide, das Thema KI, hier wird Alphabet richtig mit vorangehen und wird zeigen, was sie können. Also das wird wirklich, wirklich spannend. Ich bin total froh, dass ich jetzt hier endlich investiert bin. Ich stand ja immer an der Seitenlinie. Ich kann es ja sagen, Marcel, ich habe mir 10 Aktien gegönnt. Und was soll ich sagen? Die 2 Dollar Dividende, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich glaube, das ist ein langer Weg hier. Das wird ein hervorragender Dividendenwachstumswert. Sie zahlen ja jetzt im Juni, deswegen auch werden sie wahrscheinlich im September, im Dezember und dann auch wieder im März bezahlen. Ich glaube auch jedes Jahr dann vermutlich zum Juni hin die Dividende erhöhen. Schauen wir uns einmal ganz kurz die Bewertung an. Und tendenziell muss ich sagen, Marcel, wenn man mir jetzt sagen würde, hier ist ein Unternehmen, das hat ein KGV von 19 für nächstes Jahr und wächst beim Umsatz mit 11% und beim Earnings per Share knapp mit 13%, da sieht man auch wieder dieses Aktienrückkaufprogramm, ja? Weil, was sind denn 70 Milliarden? Sind ungefähr 3,5%, 3% des gesamten Aktienkapitals. Und wenn wir das natürlich vom Markt nehmen, erhöht sich automatisch der Gewinn je Aktie um nochmal 3%. Und das sehen wir auch hier in diesem ganzen Gap. Also ich glaube, hier macht man vieles richtig. Und was ich richtig cool finde, auch hier auf Seeking Alpha, wir können ja auch gleich nochmal, wir probieren ja hier, also wir sind ja beide nicht bei Zoom investiert, aber wir nutzen ja auch Zoom hier für die Aufnahme, weil es richtig coole Features auch bietet. Du kannst ja gleich mal auch den Chart hier mal mit kurz mal mit einzeichnen. Es war schon richtig von mir hier Ende März einzusteigen. Im Juli, da soll hier die nächste Chance sein und im Juni soll ein Rücksetzer sein. Also tendenziell gesehen die letzten Jahre. Also ich glaube, wenn ich jetzt keine FOMO hätte, würde ich tendenziell sagen, ich gehe mit den Prozenten und steige irgendwann im Juni ein, um im Juli vielleicht so einen richtigen Upswing mitzunehmen. Die Aktie finde ich persönlich nicht teuer. Ich gehe jetzt auf TraderFox und ich würde sagen, Marcel, du übernimmst mal den Bildschirm und wir schauen mal live, ob das hier so klappt.
Genau, ja, die Alphabet-Aktie ist ja danach auf ein Allzeithoch gesprungen, was wir jetzt hier gleich nochmal sehen werden, für zumindest alle diejenigen, die auf YouTube und auch auf Spotify zuschauen. Und klar, die Tage drauf ging es erstmal wieder ein Stück weit runter, aber wir sehen eben auch, dass die Aktie nach einer längeren Korrekturphase, wie ja auch alle Tech-Werte, Philipp, ordentlich korrigiert haben, ist die Aktie wieder oben auf. Und jetzt gab es eben diesen Impuls durch die Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch. Und man sieht hier schon ganz klar und ganz deutlich, dass man einen Abgap hatte, genau nach den Quartalszahlen. Und da gibt es natürlich erstmal ein paar Rücksetzer, einfach weil natürlich eine gewisse Lücke da auch geschlossen wird. Aber ja, schnell an der 160-Dollar-Grenze kann auch schon wieder der Käufer hineinkommen. Und dann könnte es durchaus sein, dass dieser Aufwärtstrend, den wir hier schon seit über einem Jahr sehen, einfach fortgesetzt wird. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich. Insofern ist auch nach wie vor, auch wenn es teuer aussieht, die Aktie, immer noch ein Einstieg nicht zu spät aus meiner Sicht.
Ich würde sogar noch eine Spekulation machen.
Okay.
Man sieht ja im Moment ganz viele KI-Startups um die Ecke schießen. Und einige sind auch im Bereich der Suche aktiv. Und ich glaube, dass Alphabet bis Ende des Jahres noch ein KI-Startup übernehmen wird im Bereich der Suche.
Okay. Das wäre
Das
spannend.
wird meine Spekulation diese Woche.
Ja, sie sind ja schon auch, ja, die haben ja schon einen der Player von KI drin. DeepMind heißt ja das Unternehmen, was, ich sag mal, dazu geführt hat, dass Alphabet auch führend im Bereich der KI ist. Und ich glaube, da wird es
Ja, ich glaube,
spannend
hier wird es
zwischen den
eine
Großen.
Ergänzung noch geben.
Ja, warum nicht? Klar, ist durchaus denkbar. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Das hat ebenfalls letzte Woche gemeldet. Das war Meta. Und auch hier muss man wirklich den Hut ziehen vor dem letzten und vergangenen Quartal. Denn auch hier hat man knapp um 10% den Gewinn übertroffen. Und man ist tatsächlich umsatzseitig so stark, dass man ganze 27% gewachsen ist. Also wirklich besonders stark, das muss man einfach so sagen. 3,24 Milliarden tägliche Nutzer gibt es hier auf der Plattform, also über die Plattform übergreifend natürlich alles, was Meta beinhaltet. Und das sind schon mal 7% mehr als noch im vergangenen Quartal. Und 20% mehr Anzeigen wurden in den Apps angezeigt. Und da ist auch der Preis, der durchschnittliche Preis, gewachsen um 6%. Also auch das gute Kennzahlen, die hier zeigen, dass Meta immer mehr Geld rausholt aus den Plattformen, was natürlich super ist. Der Ausblick 2024. Ja, etwas, was die Anleger so ein bisschen verschreckte wieder mal, denn Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, meinte eben, dass man hier die Ausgaben wieder etwas, naja, vorantreibt und zwar für das Thema KI. Man möchte von 35 auf 40 Milliarden Dollar erhöhen. Das heißt, 40 Milliarden Dollar gehen in die Forschung und Entwicklung der ganzen KI-Leistungen und deswegen hier die Investitionen an der richtigen Stelle. Die Aktie aufgrund der noch darüber hinausgehenden ausbleibenden Prognose über das Jahr 2024 hinaus ist ja noch so ein bisschen das Schwierige. Man weiß nicht genau, woran man ist, weshalb dann auch die Aktie erstmal 15%, später dann um minus 10% nach unten rutschte. Also man könnte auch sagen, klassische Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie wirklich hervorragend gelaufen ist. Das muss man vielleicht auch einfach mal mit erwähnen und anerkennen. Und da ist es durchaus auch mal denkbar, dass der ein oder andere vergoldet, bevor hier die großen Investitionen kommen.
Ja, also wem es gefällt, ich bin ja, ich weiß nicht, also wir nutzen ja Instagram, wir sind auch da immer erreichbar, aber privat nutze ich es eigentlich nicht viel. Das, ja, da ich bin jetzt, glaube ich, nicht der beste Kunde für Meta, kann aber total verstehen, aber ja, meine Prioritäten im Leben haben sich ein bisschen geändert
Naja,
und
gut, es
ich.
geht ja nicht ums Kundesein. Es geht ja vor allen Dingen erstmal darum, dass hier 3,24 Milliarden Menschen jeden Tag erreicht werden. Das ist schon echt
Ja, das ist
wahnsinnig. Und
super.
das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was sich hier natürlich auch durchgesetzt hat. Und ja, das zu monetarisieren, ich glaube, da ist auch noch viel Luft drin. Ja, Hut
Ja.
ab. Starke Sache. Relativ frisch, muss man sagen, sind die Quartalszahlen von Amazon. Die haben die Nacht quasi jetzt hier vor der Aufnahme gemeldet. Und der Umsatz, der lag bei 143 Milliarden US-Dollar, das sind 12,5% mehr und damit auch 750 Millionen mehr als Analysten erwartet hatten. Das Segment Nordamerika wuchs um 12%, international um 10%. Die Cloud AWS mit plus 17%, mittlerweile 25 Milliarden Dollar Umsatz. Wir können es jetzt mal vergleichen mit der Alphabet Cloud oder der Google Cloud. Da ist schon nochmal eine Gap drin. Ja, da sieht man erstmal so ein bisschen den Vorsprung auch der Kundenbasis. Der Ausblick für das zweite Quartal. Der Umsatz wird bei 144 bis 149 Milliarden Dollar liegen, statt den erwarteten 150 Milliarden, die Analysten hier herausgehauen haben. Das heißt, etwas weniger als erwartet. Das Betriebsergebnis wird zwischen 10 und 14 Milliarden Dollar stehen. Das ist natürlich wiederum auch ein ordentliches Wachstum, denn noch im Vorjahresquartal hat man hier 7,7 Milliarden US-Dollar unterm Strich gehabt. Die Aktie ist dann erstmal ins Plus jetzt gelaufen und scheint jetzt auch so in den Handel zu starten. Und ja, man hat ja auch teilweise gesagt, naja, wenn Alphabet das jetzt ankündigt, ist Amazon ja der Letzte, der noch keine Dividende zahlt. Und das bleibt auch erstmal so. Amazon hat sich dazu geäußert, dass man keine Dividende geplant hat, da die Investitionen weiter hoch sind in verschiedene Bereiche des Unternehmens, weshalb man hier darauf verzichtet.
Ja, man muss auch immer sehen, wann zahlen Unternehmen Dividenden? Und das ist ja meistens so, wenn sie sagen, ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Gewinn machen soll, weil er so hoch ist und ich eigentlich schon so viel investiere. Und ja, es ist so ein bisschen, dass man jetzt sagt, jetzt ist man nicht mehr dieses Day-One-Unternehmen, sondern man sieht einfach nicht mehr so viel Potenzial, um die Gewinne gewinnbringender für die Aktionärinnen und Aktionäre anzulegen. Und ich glaube auch nicht, dass bei Amazon, das kann noch ein paar Jahre dauern, ja, weil da ist der Weg, glaube ich, überhaupt noch nicht zu Ende.
Ja, das ist bei Alphabet ja auch nicht in meinen Augen, aber da kann man zumindest mal langsam losziehen, um da mal die Früchte ein bisschen weiterzugeben. Kommen wir noch zu Supermicrocomputer. Auch da sind die Zahlen recht frisch aus der Medienlandschaft. Und da muss man sagen, gewinnseitig, also Hut ab, wieder ein US-Dollar mehr als erwartet, sprich demzufolge 6,65 US-Dollar je Aktie. Wirklich hervorragend. Auch der Umsatz, muss man sagen, mit 3,85 Milliarden US-Dollar liegt 200% höher als im letzten Jahr im gleichen Vergleichsquartal, auch wenn es hier etwas unter den Erwartungen lag. Der Ausblick für das letzte Quartal in diesem laufenden Geschäftsjahr, was dann im Juni endet oder Ende Juni endet, wird bei etwa 5,1 bis 5,5 Milliarden Dollar liegen. Das ist ebenfalls deutlich mehr, denn 4,86 Milliarden Dollar wurden erwartet. Der Gewinn auch ebenfalls deutlich höher als erwartet für das Gesamtjahr, was ja, wie gesagt, Ende Juni dann auch komplett durch ist. Wurde auch nochmal die Prognose angehoben. Das ist auch sehr üppig, weil man ja auch schon weiß, dass das letzte Quartal ja läuft gerade. Von 14,3 bis 14,7 Milliarden US-Dollar hat man das Ganze angehoben auf 14,7 bis 15,1 Milliarden Dollar Umsatz für das Gesamtjahr. Das ist schon wirklich stark und gewinnseitig liegt man etwa bei 23,5 Dollar. Die Aktie nach der Bekanntgabe knapp 9% im Minus. Aber ja, das ist ein sehr volatiler Wert. Da kann man sagen, dass es auch immer mal recht schnell, sehr schnell rauf und runter geht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es im Laufe des heutigen Mittwochs noch ein Stück weit nach oben geht, da wieder die Käufer reinkommen. Und wenn nicht, dann konsolidiert die Aktie einfach noch ein bisschen aus. Ich finde die Market Cap von 50 Milliarden gar nicht so üppig, wenn man das Wachstum bedenkt. Klar, das wird nicht ewig anhalten, aber aktuell muss man schon sagen, dass die Bewertung auch nicht wirklich riesig ist.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Weiß ich nicht.
Habe eigentlich nicht viel zu sagen, weil ich habe mir ja gegen dich spekuliert letzte Woche. Also ich glaube ja, dass die Aktie deutlich Luft nach unten hat. Wir
Okay.
werden sehen Ende des Jahres. Ich drücke natürlich dir mit deinem Investment die Daumen, ja. Also das darfst du jetzt bitte nicht persönlich nehmen, aber es geht hier um wichtige Punkte.
Ja, genau. Das ist, ja, eben ist natürlich viel wichtiger. Auf der anderen Seite muss man sagen, habe ich ja mehr als meinen Einsatz ja wieder rausgenommen aus diesem Unternehmen. Insofern alles halb so wild.
Du spielst eigentlich nur noch mit dem Geld der Bank.
Mit dem Geld des, nee, der Bank ja auch nicht, ne? Eher so
Nee, der anderen.
des Erfolgs quasi,
Des
des Erfolgs der Aktie.
Erfolgs. Ha, du bist ein Surfer. Kommen wir zu etwas, was ich die Woche gelesen habe. Mehrere Personen äußern sich langsam ein bisschen zurückhaltender, was die ganze Euphorie am Aktienmarkt angeht. Und ich habe hier mal ein paar Stimmen mitgebracht. So kann nämlich niemand sagen, Mensch, Marcel und Philipp, ihr habt mich nicht gewarnt. Ihr wisst es selber, wir freuen uns aktuell noch in unserem Alter über Korrekturen, wenn es mal wirklich runtergeht, auch über rationale Korrekturen, die man sich irgendwo herleiten kann. Ja, also exogene Schocks sind immer so Sachen, die kann man ab. Und ich glaube, wenn es einfach so Sachen gibt, dann ist das immer eine Chance, hier einzusteigen. Und wenn man schön diversifiziert ist oder sich auch auskennt mit seinen Investments, dann ist es eigentlich total egal, auch wenn die Aktie, und Marcel, du kannst ein Lied davon singen, du bist ja bei manchen Positionen wirklich in den Miesen, wo andere Leute schon sagen würden, oh Gott, ich höre nie wieder was, ich will nie wieder was von der Börse sein. Aber du bist ja auch ein Optimist. Und
Genau.
ich habe mal ein paar Stimmen einfach mitgebracht. Und ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die wirklich richtig Ahnung haben. Ich möchte beginnen mit Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan. Und er sagt, die Korrektur ist unvermeidlich. Er sagt auch, dieses ganze Thema Zinswende etc. Es wird nicht wirklich angestoßen. Und man sieht auch, dass die Zinsen auf die Staatsanleihen in den USA wieder hochgehen. Ja? Ob das jetzt zu einer Zinssenkung führen wird, ja oder nein. Aber das ist auch wieder sowas, möchte ich mich, wie, ich will ja Kapital aufbauen und ich will ja in Sachen investieren, wo ich überzeugt bin, dass die in 10, 15, 20 Jahren noch existieren und besser dastehen als heute. Und wenn man immer nur auf die negativen Sachen hört, dann fängt man meistens nie an. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Aber ich finde, man sollte es trotzdem mal erwähnt haben, weil Jamie Dimon ist schon jemand, der wirklich Ahnung hat. Dazu hat der CIO von Morgan Stanley gesagt, er glaubt, dass der S&P 500 um 13% fallen wird. Das ist aber auch, finde ich persönlich, total in Ordnung. Und wenn man einen Sparplan hat auf den S&P 500, dann sollte man sich eher freuen, dass man noch 13% günstiger hier investieren kann. Robert Halver, Aktienexperte von der Baader Bank, den sieht man auch immer mal im deutschen Fernsehen. Er geht davon aus, dass Algorithmen bald massivst Aktien verkaufen werden. Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich weiß nicht, wie stark die Algorithmen da immer so mit dabei sind und nicht. Jens Erhardt von der DJE sagte, dass der Angriff, hier meinte den Angriff von der Hamas auf Israel, hat den Aufwärtstrend der Märkte scharf gebrochen. Und Nassim Nicholas Taleb, Finanzmathematiker und Autor des Bestsellers Der schwarze Schwan, sagt, die USA sind in einer Todesspirale wegen den Schulden. Ja, so, jetzt habt ihr es alle einmal gehört. Wichtig ist natürlich, meistens passieren Aktiencrashs aufgrund von unvorhergesehenen Sachen. Und dass die USA hoch verschuldet sind, das wissen wir alle. Die Frage ist, also wo könnte der nächste sogenannte schwarze Schwan natürlich herkommen, um die Märkte nochmal richtig in den Keller zu schicken? Ich kann mir tatsächlich gar nicht vorstellen, dass es so weit runtergeht. Und Marcel, auch das war wieder das Learning. Und da bin ich auch total froh, dass wir das, wie gesagt, gemeinsam wachsen, auch mit der Community. Wir sehen es halt einfach auch. Wir haben Covid mitgemacht. Ich weiß, da habe ich noch geraucht. Da saß ich auf meinem Balkon und habe geguckt, wie jeden Tag mein Depot 3% runtergegangen ist. Und ich war, glaube ich, damals zu 33% im Plus. Und ich dachte mir so, na, noch 10 Tage hältst du aus, dann fängst du an, richtig Geld zu verlieren. Aber wir sitzen immer noch hier. Wir sind alle durchgekommen. Und tendenziell sind wir sogar mehr. Ja, also das heißt, es gibt mehr Optimisten als Pessimisten auf der Welt. Und wie heißt es so schön, wenn morgen die Welt untergehen würde, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und diesem Zitat kann ich mich auch nur anschließen. Was hältst du von diesen ganzen Warnungen? Hier sind ja doch schon ein paar Persönlichkeiten dabei, deren Wort auch Gewicht hat.
Ganz einfach nichts. Also, was soll ich mit der Information anfangen? Also, keiner von den genannten hat irgendwo eine Glaskugel, genauso wenig wie wir sie haben und jemand anders auch nicht. Jeder muss mit den Informationen spielen, die er kennt. Und ich glaube, da, klar, Rücksetzer, Korrektur, das sehen wir jetzt aktuell schon, einfach auf den Allzeithochs der jeweiligen Indizes ist das ja eh zu beobachten, dass auch mal Rücksetzer drin sind. Ja, dann würde ich mich ja eher noch dem CIO von Morgan Stanley anschließen, dass auch mal der S&P noch ein bisschen 10% zurücksetzen kann. Das ist ja alles gut und schön und denkbar, aber für mehr wird es nicht reichen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Und bin ich ganz bei dir. Und am Ende des Tages würde ich mein Investment Thesen oder meinen ganzen Investment-Tätigkeiten überhaupt nicht darauf anpassen, sondern einfach weitermachen. Stumpf ist Trumpf. Einfach weiter investieren, Sparplan spinnen, laufen lassen oder einfach kaufen dort, wo man einfach gerade eine Chance sieht. Und selbst wenn es da halt 10% runtergeht, naja, es ist halt einfach auch nur eine kurzfristige Geschichte. Und irgendwann geht es bei gesunden Unternehmen auch wieder nach oben oder eben beim ETF oder wie auch immer. Ne? Also daher würde ich hier überhaupt nicht viel drauf geben, auch wenn die Namen natürlich sehr ehrenwert sind und natürlich auch dementsprechend schon einiges an Verdienste mitgebracht hat. Aber wie gesagt, an den Shorties, ja, an den ganzen Schwarzmalereien habe ich eigentlich noch nie was gehalten.
Wir kriegen ja häufig, das finde ich mal ganz interessant, also wie gesagt, ihr erreicht uns immer auf Instagram, da kriegen wir auch öfter mal Nachrichten so nach dem Motto, ich bin jetzt da und da eingestiegen, jetzt ging es 5% runter, was soll ich machen? Das ist ja, die Frage könnte man ja auch mal umformulieren. Stell dir vor, du wärst bei 15% vorher eingestiegen, also die Aktie steht jetzt 15% höher, dann würde uns ja niemand schreiben, oh Gott, ich bin vor 15% eingestiegen,
Was mache ich jetzt? Bin
was mache ich
15% im
jetzt?
Plus.
Ja, das ist, und da sieht man wieder, das ist alles Psychologie, das sind Buchwerte und Verluste sind es ja auch erst, wenn man sie realisiert. Und ich finde, man muss schon so ein, also am Aktienmarkt muss man sich eigentlich darauf einstellen, ich weiß nicht, was du sagst, bei Einzelinvestments, dass so eine Aktie auch mal 40, also 30 bis 40% korrigieren kann. Das kann passieren. Ein Indiz vielleicht, also da hätten wir schon arge Probleme, wenn der MSCI World 40% runterkommen würde oder der S&P 500 oder die Nasdaq. Aber ich glaube, bei Einzelwerten 30, 40%, ich habe ja für mich immer so eine Nachkaufschwelle, dass ich eigentlich sage, immer den schlechtesten im Monat oder die Position in meinem Depot ist 20% in den Nassen. Das sagt mir nochmal so, Philipp, geh nochmal kurz in dich, prüf einfach nochmal, wie ist deine, mein bestes Beispiel, sorry, wir verbleiben, aber ich glaube, das ist ganz interessant auch für die Hörerinnen und Hörer. Ich greife es mal vorweg. Ich habe ja Prologis nachgekauft. So, 20% im Minus. Jetzt bin ich nur noch 15% im Minus. Aber Ja, das Quartal war nicht gut und sie ächzen natürlich auch ein bisschen unter diesen Zinsen. Nichtsdestotrotz, was soll denn passieren? Ihre Lagerhallen werden immer noch gebraucht und wenn ich mir ihre Top-Kunden angucke, Amazon, Walmart, The Home Depot, wenn diese Unternehmen pleite sind, okay, dann wird es auch Prologis richtig schlecht gehen, dann wird Prologis vielleicht auch pleite gehen. Aber ich glaube, wenn Amazon pleite ist, Walmart und The Home Depot, dann wird es mir auch egal sein, ob ich mein ganzes Geld bei Prologis noch versenkt habe in dieser Position, weil dann gehe ich mal davon aus, dann haben wir ganz andere. Dann hätte ich wahrscheinlich damals alles in Bitcoin investieren müssen. Wird dann mein Resümee sein, ja.
Ja. Nee, also da hast du natürlich völlig recht. Das ist einfach, ja, kleine Bewegungen gehören einfach zum Markt dazu. Und ob ein Rücksetzer mal 5 oder 10% oder ein bisschen mehr ist, davon nicht verrückt machen lassen. Es gibt ja Gründe, warum man eine Aktie gekauft hat. Und vielleicht ist das ein weiterer Grund, um da aufzustocken. Und ja, klar, es gibt immer ein paar Probleme, die man vielleicht hier und da vielleicht nicht erkennen konnte vorher oder vielleicht auch nicht gesehen hat. Aber das heißt ja nicht gleich, dass das ganze Investment in Frage zu stellen ist.
Dazu muss ich jetzt noch einmal und dann machen wir einen Haken unter dem Thema. Letzte Woche habe ich ja den Bitcoin mal wieder zu meinem Flop der Woche gemacht, weil er einfach nur Energie verbraucht und keinen Mehrwert schafft. Und ich gehe da auch weiterhin noch mit Energieverbrauch, weil das bringt mir auch nichts, wenn ich die Energie darin speichere, weil ich kriege ja die Energie nicht zurück. Also, ich habe aber wirklich jetzt eine Bitte. Die Leute schreiben ja, oh, ihr habt keine Ahnung, etc. pp. Gebe ich auch zu. Ich sehe da keinen tieferen Sinn dahinter. Wenn hier jemand in der Community ist, der wirklich Ahnung hat, der sagt, ich kann das mal erklären und hätte mal Lust, in unseren Podcast zu kommen für eine Sonderfolge zum Thema Bitcoin, Blockchain, ich kann das erklären. Ich würde mich super freuen, ja. Also ich bin da ja auch total offen und würde mich einfach freuen, Marcel, wenn jemand hier oder wenn ihr jemanden kennt, der wirklich gut und seriös ist, dann schreibt uns das gerne und dann werden wir versuchen, auch diese Person hier in den Podcast mal zu holen, weil wir wollen ja auch lernen, ja, und man darf sich auch der Sache nicht verschließen. Das ist eine riesen Market Cap, die der Bitcoin hat. Ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich die Scheuklappen. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, schreibt uns das. Wenn ihr selber sagt, ich kann das gut erklären, trau mir das zu, mal für eine Sonderfolge in den Podcast zu kommen. Info at modernvalueinvesting.de oder auf Instagram. Marcel, was sagst du? Würdest du das cool finden, wenn mal jemand hier in den Podcast kommen würde und erklären würde, was der Mehrwert ist von Bitcoin und wie das eigentlich funktioniert?
Ja, generell schon, klar, ne? Man lernt ja nie aus und
Genau.
für mich ist es bisher einfach kein Case. Ich habe es ja auch letzte Woche schon erklärt. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch wie du, aber tatsächlich würde ich es jetzt auch nicht investieren. Für mich ist es einfach wie Gold. Ich kann auch nicht einfach mit Gold loslaufen und beim Rewe bezahlen. Insofern
Noch
ist da,
nicht.
ja, genau, wenn es soweit ist, dann. Also für mich ähnliche, ne? Also Unpraktikabilität und dahingehend auch. Für mich kein Investment Case dahinter, weil auch nichts daran arbeitet. Aber das soll ja jeder selbst entscheiden. Das ist ja das Schöne an der Vielfalt, dass man viele Investmentsmöglichkeiten
Genau.
hat, vielleicht auch da streuen kann. Und wer da einfach nur 5% des Depots abbildet, ist ja auch alles gut. Philipp, ich
Ja.
hätte einen Deal für dich. Du kannst, wenn du möchtest, bei ja, Philips 66 anrufen. Und dort kannst du tatsächlich in Deutschland über 800 Tankstellen der Marke
Ach,
Chat und in
meine Zukunft
Österreich.
ist gerettet.
Ja, genau. Und in Österreich weitere 160 Tankstellen der Marke Chat übernehmen. Denn Philips 66 möchte, oder 66, ne, um es jetzt mal richtig zu sagen, möchte sich auf das Kerngeschäft fokussieren und darunter zählen jetzt eben nicht die Chat-Tankstellen im Dachraum. Und insofern könnte man jetzt hier, ich bin gespannt, wer der neue Eigentümer wird, wenn es da Nachrichten gibt, denn es ist schon eine Hausnummer mit knapp 1000 Tankstellen. Da ist auch ein ja, ein guter Wert dahinter. Analysten sagen, so etwa 3 Milliarden Dollar sind hier so der Wert dahinter. Ich bin gespannt, wer da jetzt diese Tankstellen übernimmt. Und jeder, der jetzt das nächste Mal wieder im Auto sitzt und an einer Chat-Tankstelle vorbeifährt, wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen daran erinnern und denken so, Mensch,
Das hätten meine sein können.
das könnten auch meine sein.
Jetzt
Genau.
mal aber ehrlich, siehst du jetzt für dich als Privatperson einen Investment Case einer Tankstelle?
Naja, nach wie vor sind die Tankstellen gut besucht, sagen wir es mal so. Das wird
Mhm.
sicherlich auch noch ein paar Jahre so sein. Ja, und es spricht ja auch nichts dagegen, einfach die Infrastruktur auch noch zu erweitern auf andere Möglichkeiten, so wie es eben ja auch
Ja
schon
gut, ich
andere
gebe es ja
Tankstellen
auch zu.
machen.
Ich bin auch so ein Idiot, der hier mal einen Red Bull sich da für 300 Euro gönnt hat, so einer
Zum
Tankstelle.
Beispiel,
Da.
genau, ne? Essen, Trinken, da ist ja auch immer was dabei. Und
die Bockwurst von der Tankstelle.
die Bovu. Genau, ja, das Frühstück um 7, ja. Uah. Alter Klassiker. Genau. Naja,
Nein,
aber
nee,
wie auch
ich
immer,
weiß nicht.
jedenfalls wird das trotzdem spannend, da das ja schon ein ziemlich großes Tankstellennetz ist und dementsprechend ja auch, ich sag mal, an sich eine Infrastruktur, die ja gar nicht ohne ist, ne? Wenn man da mal vielleicht auch ein bisschen strategisch dran hinter denkt, vielleicht auch gerade im Sinne der E-Mobilität oder auch anderer Stelle, kann man da vielleicht schon direkt ein schönes Netz übernehmen.
Glaubst du, dass wer wird sowas übernehmen? Hast du eine Idee? Also, und was haben Sie gesagt, was Sie mit den Schulden machen wollen? Also nicht mit den Schulden, mit dem Geld machen wollen?
Nein, also dazu kam nichts, habe ich nichts gelesen. Ging erstmal nur darum, dass halt die ja, Chat-Kette im Prinzip zum Verkauf steht und was dann daraus wird und wer die kaufen soll. Ich meine, selbst Total Energies hat ja im Prinzip nicht mehr das normale Geschäft der Tankstellen
Ja.
so im klassischen Sinne. Insofern wird das spannend, was da wie passiert. Also da dürfen wir beobachten.
Ist da nicht sogar der Warren Buffett dabei?
Bei Phillip 66.
Oder
Ich
bei
weiß es ehrlich gesagt
Conoco?
nicht.
Ah.
Ich bin bei den ganzen Ölfirmen und ganzen Rohstofffirmen relativ hinten dran, weil ich
Ja.
hier einfach langfristig keinen Aufwärtstrend erkenne.
Naja.
Also
Gehen
sehr
wir
langfristig.
zurück nach Deutschland und Marcel, ich schicke dich jetzt to the moon
Ja.
und Deutschland bekommt ein deutsches SpaceX mit dem Namen Polaris. Und das Unternehmen baut wiederverwendbare Flugzeuge fürs All und erinnert eigentlich mit seinem Konzept sehr stark an SpaceX. Bereits 2030 soll das erste Modell in den Orbit fliegen und prominente Investoren, und jetzt weiß ich schon wieder, warum es nicht klappen wird, ist der Bund über die Bundeswehr. Die verfolgt vor allem zwei Ziele mit der Zusammenarbeit. Also sie wollen auch so ein bisschen in den Space und in den Cyberraum. Und wollen natürlich auch deutsche Startups fördern. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Wie siehst du es?
Ja, letzteres ist ja wichtig, ne? Dass man erstmal generell ist ja immer gut, wenn Startups schon mal gefördert werden. Ja, ist ja erstmal das Investieren generell jetzt nicht das Problem.
Hm.
Und ja, wenn die Bundeswehr dahin was sieht oder diejenigen, die das entscheiden, dann ja, gibt man dem
Hoffe
Ganzen
ich.
nochmal eine Chance. Und
Ja.
wenn da vielleicht am Ende ein zweites SpaceX rauskommt, ist das ja erstmal nichts, wäre das ja nichts Schlechtes, muss man ja auch sagen.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Polaris
Ja.
Raumfahrzeuge. Ich
Also
bin
ich
mal
sag mal, wir
hier
zahlen auch
Raumfahrt.
unnötigeren Mist. Ne? Also wir als Steuerzahler zahlen auch viel, viel mehr Unnützes. Dann ist das vielleicht noch etwas, wo man sagen kann, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen Zukunft dahinter, vielleicht auch ein bisschen
Dir
Sinn und
das Ding
Zweck.
mal an hier. Guck mal hier, da setzt du dich hier oben drauf auf die Mira 004. Und da könnte man auch
Genau.
diesen To the Moon Hund draufsetzen. Dann
Das
ist er
stimmt. Also
weg.
hier für alle, die gerne solche Memes machen, die könnten jetzt hier die Chance nutzen. Ja, noch lachen wir, ja. Dann
Also
können
ich
wir
werde
ja
mich nicht als
posten.
erstes auf diese Kiste setzen.
Also es ist ein Aufruf an die Community, also wer hier
Das
das
Ding hier
Bild,
sieht ja schon imposant aus, ja. Aber
genau,
hier
von Polaris, das Bild nehmen und dann bitte einmal den Hund drauf, to the moon. Und dann möchte ich das gerne posten bei uns auf Instagram, natürlich mit der Verlinkung. Das geht klar. Also da nicht zurückhalten, auf jeden Fall.
ja, oh, hier geht's noch weiter. Die Stella 1. Oh, ob die es zum Mond schafft. Das sieht aus wie ein großer Papierflieger hier.
Ja,
Also,
gut
naja.
gefalten, ne? Wenn sie wieder zurückkommen, sehr gut gefalten.
Na dann. Oh, hier brennt es schon. Nein, coole Sache. Ich finde das auch schön, dass wir ja so Innovationen etc. haben. Oh, hier, die Nova, ist die schon? Hat die es schon geschafft? Will be the final damage. Ach, der wird. Naja, egal. Aber behalten wir es auf dem Schirm. Vielleicht kann man bald auch Aktien kaufen von diesem Unternehmen.
Zurück zur Gegenwart, Philipp. Und
Ja.
zwar ein Unternehmen, welches du schon diese Woche angesprochen hast, während wir telefoniert haben. Und es war sehr spannend, da dir auch zuzuhören. Denn Ecolab hast du uns ja da, oder hast du mir da quasi wieder vor die Wand geschossen, ja, was
Ja.
immer wieder mal Ecolab bei dir auftaucht. Darauf kommen wir heute eh nochmal. Sie sind
Ja.
ja Spezialist für die Wasseraufbereitung. Und gerade da auch, wie gesagt,
700 Millionen Menschen erhalten täglich frisches Wasser dank Ecolab.
okay, ja, das ist doch mal eine schöne Info, die doch ganz wichtig ist. Und sie verkaufen jetzt ihren chirurgischen Bereich für 950 Millionen Dollar an Medline. Medline ist ein privates Unternehmen, also nicht an der Börse gelistet. Und sie übernehmen eben diese Einheit. Und das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von über 400 Millionen US-Dollar, also sprich das jetzt zu verkaufende Unternehmen. Und ja, ist auch führender Anbieter innovativer, steriler Abdeckungslösungen für Chirurgen, Patienten und Saalausrüstung. Genau, der Verkauf, so der CEO von Ecolab, baut auf den bewussten Maßnahmen auf, die wir ergriffen haben, um den Grundstein für die Umwandlung unseres globalen Gesundheitsgeschäfts in ein hochwertiges Ecolab-Unternehmen zu legen. Also hier möchte man sich fokussieren, möchte das, was nicht ganz so gut wächst, einmal outsourcen, und Ecolab möchte deswegen dann auch hier 12 bis 15% in Zukunft wachsen, was natürlich schon eine Ansage ist und nicht nur eine Ansage, sondern natürlich dementsprechend auch wirklich sehr attraktiv ist für jeweilige Anleger.
Sie sind natürlich trotzdem teuer bewertet, ja. KGV über 30, aber das Wachstum soll jetzt, wie du schon sagst, sich beschleunigen. Sie haben eine Monster Cash Conversion. Sie sind auch super stabil und ich ärgere mich, dass ich war ja mal drin und hatte einfach nicht die Geduld, weil die Aktie hat gerade mal 23% in 5 Jahren gemacht. In 10 Jahren 115 und ich sehe hier eigentlich super viel Potenzial, weil Wasser ist super wichtig und ich glaube, wenn man hier einen langen Atem hat, dann hat man hier auch einen wunderbaren Dividendenwachstumswert. 28 $ Cent vor 10 Jahren, jetzt sind wir schon bei 57 $ Cent. Und wenn man hier langfristig investieren will, glaube ich, würde sich hier ein Sparplan sogar anbieten auf der Bewertung, dass man hier sagt, ich steige hier über einen Zeitraum von ein paar Monaten einfach mal ein. Wasser ist die Zukunft. Ich glaube, es ist noch so ein Thema, was noch nicht so wirklich auch durch die Aktienmärkte getrieben wird. Also ich glaube, hier
Ja,
gibt es noch Chancen.
da bin ich bei dir, genau. Also Ecolab hätte man einfach kaufen, liegen lassen, ne? Nicht mehr drüber nachdenken. Das wäre im Prinzip das Beste gewesen. Möchte ich auch gleich mal noch eine Zuschauerreaktion mit reingeben. Denn da hieß es auch letztens, dass wir ja gar nicht Buy and Hold betreiben, weil wir ja doch relativ viele Aktien auch wieder verkaufen. Und das war so die Kritik dahinter. Und da möchte ich einmal ganz kurz, naja, ich sag mal, die Leute nochmal zusammen. Ja, einfach nochmal abholen, insofern, was wir an Strategie fahren. Also wir sind schon Buy-and-Hold-Investoren, aber das gilt gerade insbesondere bei mir nicht für jede Position. Also bei dir heißt es Buy-and-Hold-and-Check. Ja, das würde ich bei meinen
Genau.
Buy-and-Hold-Positionen genauso machen. Also sprich, immer wenn sich wirklich was sehr Grobes ändert, was wirklich Wichtiges ändert, dann kann man durchaus auch mal die Fragezeichen hinter so eine Position stellen, die man eigentlich vorhatte, lange zu halten. Bestes Beispiel habe ich heute auch noch mal mit dabei, werde ich auch mal drauf eingehen, war jetzt Autodesk zum Beispiel. Aber bei mir gibt es auch einfach Positionen, die ich mittelfristig bis langfristig trade. Da kaufe ich einfach, weil ich nicht überzeugt bin, dass es jetzt auf Ewigkeiten ein sehr erfolgreiches Unternehmen sein wird, sondern einfach, weil ich die Chance nutze, hier einen guten Einstieg in, naja, Rendite umzuwandeln. Und da stehe ich absolut dahinter, aber der Großteil meines Depots, und das ist ja auch das, was ja sehr lange schon läuft, der ist als Buy and Hold zu betrachten, als sehr langfristiges Investment und dann dementsprechend natürlich auch für die Altersvorsorge. Und das vielleicht nochmal so zum ja, Einwerfen aufgrund der Kritik, die
Ja,
auf den
auch.
ersten Blick natürlich berechtigt ist.
Und wir freuen uns total. Also ganz ehrlich, ja, es hat auch hier über den Podcast hinaus, man sieht auch diese Entwicklung und das ist ja das Wichtige. Wenn man jung ist, die Sachen machen, die Fehler machen. Und ich glaube, man findet wenige, die so transparent auch hier zeigen, was sie gekauft und verkauft haben, was sie alle gekauft haben und was sie dann mit 3000% plus verkauft haben. Das hört man immer, ja. Und ich sage immer nur Warta, diese ganze Warta-Sau, die hier jeder und die ganzen, oh, Warta hier, Warta da und ach Gott, ja. Ich habe es ja auch hier, das führen wir ja auch, diese Selbstreflexion, ja, dass wir wirklich uns überlegen, wenn ich wo einsteige, wo nicht. Und da werden wir am Ende des Jahres auch mal sehen, was klappt und was nicht. Und wenn ich mir aber mein Depot anschaue, da wo ich jetzt nicht einsteige, weil die Aktie 20% auf einmal gefallen ist, sondern weil ich mir vorher länger Gedanken drum gemacht habe, da halte ich eigentlich auch gut durch. Und natürlich gibt es so Sachen, ich werde auch nachher erzählen, United Health, da bin ich mit 10% raus. Fertig, damit kann ich leben. Ich bin da nicht am Anfang eingestiegen, weil ich gesagt habe, ich will hier ewig dabei bleiben. Genauso wie bei Nike. Nike weiß ich, ist eine Position, die triggert mich nicht. Und wenn die Aktie mal, was weiß ich, 100% im Plus ist, kann ich mir vorstellen, hier auch einfach wieder zu gehen. Aber das ist ja auch, und wichtig ist, langfristig natürlich investiere ich in einen ETF-Sparplan. Da gehe ich nicht ran. Der Rest ist Wir haben auch letzte Woche gerechnet, etc. Marcel weiß ja selber noch, oder vorletzte Woche, dass sich das schon richtig lohnt mit so einem ETF. Ich kann auch hier nochmal diese wunderschöne Beispiel-Excel aufmachen. Wenn man hier allein nur mal im Monat zum Beispiel in den Fidelity Quality, Global Quality Income 125 Euro einzahlt, dann hat man hier nach 67 Jahren 15 Millionen Euro. Ja, bei einem Wachstum von 11%, Dividendenrendite von 4% und einem Dividendenwachstum von 11%, was dieser ETF in den letzten Jahren gemacht hat. Und ja, also ich kann das verstehen, dass Leute sagen, ihr betreibt ja nicht Buy and Hold, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag Buy and Hold, dann wäre ich noch bei Wirecard drin. Ja, dann, das sind alles so Sachen, wozu? Also Buy, Hold and Check ist, glaube ich, eher die richtige Antwort auf das ganze Thema.
Ein
Kommen
Beispiel ist vielleicht
wir,
noch, ein
ja.
Beispiel noch ist 3M. Ja, da hat sich so viel fundamental geändert und so viele Probleme sind aufgetreten, dass sich diese Buy-and-Hold-Position, die einst eine war, aufgrund der neuen Situation dann einfach auch ja, komplett veräußert hatte vor ein paar Jahren. Und dann war das halt so. Und bis heute wäre es kein Fehler gewesen, muss man ja sagen. Jetzt übrigens nicht mehr Dividendenaristokrat, weil Dividende gesenkt.
Ich glaube, hier.
Ah.
Ich war zu früh.
Ja,
Ich hatte es
letztes Jahr hat's,
letztes
ne?
Jahr als Spekulation, dass sie die Dividende nochmal kürzen werden.
Ja, jetzt ist es soweit.
Verdammt. Na gut, Marcel, ich möchte mit dir noch einmal kurz über dieses ganze Thema Lieferdienst sprechen. Du weißt ja selber, die Gorillas etc. Getir verlässt jetzt den deutschen Markt und fokussiert sich voll eigentlich nur noch auf die Türkei. Sie werden sich komplett zurückziehen. Das Unternehmen fokussiert sich auf seinen Kernmarkt, die Türkei, wo es das größte Potenzial für langfristiges, nachhaltiges Wachstum sieht. Das hat Getir am Montag mitgeteilt. Der Anbieter gibt auch sein Geschäft in Großbritannien, in den Niederlanden und in den USA auf. Eine neue Finanzierungsrunde soll es geben und mit diesem Geld will man seine Marktposition in der Türkei ausbauen. Lediglich 7% des gesamten Umsatzes seien in Ländern außerhalb der Türkei erbracht worden, hieß es weiter. Ich frage mich jetzt, liegt das an der hohen Inflation in der Türkei? Und wenn du dann den türkischen Lira berichten musst, dass du aus Versehen dann auf einmal so gefühlt 93% deiner Umsätze in der Türkei machst? Oder ob es nicht einfach ein strategisch wichtiger, interessanter Move ist, weil Geld mit sowas zu verdienen ist, glaube ich, brutal schwer. Ich bin selber ein Opfer von Lieferdiensten. Also, ich bestelle auch bei einem großen Supermarkt, weil ich das einfach super praktisch finde. Für 2 Euro kriege ich alle Lebensmittel geliefert. Und das zum Preis des Supermarkts. Aha. Ja, wie siehst du es? Hast du sowas, hast du die Gorillas, Flink und etc. schon öfter benutzt?
Ja, Flink ist doch hier und da öfter mal bei uns an der Haustür. Keine Frage, ne? Vierte Etage. Ja, wer will das selber schleppen?
Was ist da
nein.
so? Kondome? Was gibt's
Ja,
noch?
klar, alles, was schwer ist eben, ne?
Alles, was schnell gehen muss.
Alles, was schwer und schnell gehen muss. Nein, also ist schon so, dass man da natürlich die Chancen nutzt. Natürlich auch, ich meine, Flaschenpost ist ja auch ein sehr guter ja, Mehrwert für jemanden, der weit oben ja, wohnt, ne? Ist ja keine Frage. Nichtsdestotrotz sind natürlich diese, ja, gibt es hier eine Konsolidierung und Getir und wie sie alle hießen, die haben alle die Probleme, die gleichen Fehler gemacht, muss man ja sagen, dass sie einfach gestartet sind und dann sich direkt weltweit versucht haben auszubreiten. Und das funktioniert eben nicht wirklich, wenn man A, viel Konkurrenz hat, einen Markt, der erstmal, naja, die Gewohnheit der Menschen gewinnen muss. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen jeder so im Selbstverständnis hat. Viele gehen ja nach wie vor einkaufen, das ist ja auch gut, sondern ja richtig so. Aber ja, die Möglichkeiten müssen ja erstmal genutzt werden, rein tendenziell. Vom Marktcase müsste eigentlich jeder Rentner, der nicht gut laufen kann, ein sehr guter Kunde sein. Aber die Realität zeigt, dass es trotzdem um 7 Uhr, wenn Kaufland öffnet, da eben vor der Tür geklopft wird. Das ist genau der Punkt. Und insofern, ja, vielleicht auch ein bisschen zu früh in der Masse, in der Menge. Und jetzt konsolidiert man und die Frage ist, wenn dann so nach und nach, naja, das Thema mehr und mehr angenommen wird, vielleicht auch eine gewisse Infrastruktur sich dann auch durchsetzt, dann kann man da sicherlich auch wieder mit höheren Margen und auch mit mehr Marktanteilen Gewinne erzielen. Und deswegen bleibt dieser Sektor spannend, aber eben nicht als Investmentthese oder als Investmentcase. Da würde ich absolut die Fingerchen von lassen.
Frage der Woche. Du hast eine Frage bekommen, hast mich angerufen.
Wir
Was
müssen
war
handeln.
es?
Genau, ich
Was
wurde.
war es denn?
Genau, also wir haben ja vor 2 Wochen bei unserer ETF-Folge da eine schöne Übersicht mitgebracht, eine, ja, eine Google-Übersicht, Tabellen heißt das, ne? Google Tabellenübersicht.
Genau.
Und die hast du ja vorhin gerade schon mal geöffnet, dieser Rechner auf die Jahre hinaus, weil mir gesagt wurde, das hilft enorm, wenn ich mal so die Eckdaten eingebe beim Investieren, wenn ich weiß, was am Ende rauskommt oder was ich zu erwarten habe über die Jahre hinweg, zumindest im Durchschnitt. Das motiviert mich mehr als einfach nur, ja, ins Blaue hinein zu investieren. Und deswegen würde ich sagen, Philipp, diese, ja, Excel einmal als Sheet zum Herunterladen, zum Probieren und selber rumtippeln, mit wie viel Prozent, welches ETF und so weiter und so fort, und dann einfach herausfinden, nach wie vielen Jahren die Rente wie hoch ausfällt, die man hier privat angelegt hat. Und ich glaube, das ist ein schöner Mehrwert. Sollten wir machen. Daher
Ist
immer Feedback
schon
dran.
drin. Ja, also
Ist
ganz
schon drin.
wichtig, schaut mal unten in die Shownotes, da gibt es das Thema unsere Investmentspekulation. Da klickt ihr auf den Link und geht dann auf Fragen aus der Community. Und da seht ihr in der Episode 238, also heute, war die Frage nach der ETF-Excel. Und da geht ihr einfach auf den Link und zack, wird es schon runtergeladen. Ich würde eine Frage streichen: Kommt ihr auf die Invest in Stuttgart? Nein.
Zu
Schon
spät.
beantwortet. Haltet ihr Investitionsreserven in Cash oder anderen Assets? Marcel, wollen wir die heute auch noch beantworten?
Na komm, eine, die nehmen wir noch mit. Also ja,
Dann erzähl mal.
tatsächlich bin ich beim Cash relativ geringfügig. Ich bin sehr, eigentlich immer relativ viel investiert. Weiß aber auch dadurch, wie ich schon angesprochen habe, dass ich sehr viele oder einige Trading-Positionen habe. Das heißt, wenn es irgendwo eine Chance gibt, nehme ich auch schnell meine Trading-Position runter aus dem Depot, um dann wieder mit Cash woanders zu investieren. Das sehe ich eher als strategischen Schachzug, als jetzt großartig Cash rumliegen zu lassen. Aber auch da muss jeder selber seinen Mittelweg finden. Philipp, du bist jetzt auch nicht meines Wissens nach im größten Cash drin.
Nee, also ich habe eine feste Summe, die geht jeden Monat auf ein Konto, was ganz woanders ist.
Bahamas.
Und genau, auf die Bahamas. Und da fliege ich das mit dem Hubschrauber hin.
Sehr gut.
Und das war's. Aber andere Assets, nee, 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 nee. Also wenn ich Geld brauche, dann will ich nicht noch hier zu meinem Entführer sagen: Ach du, ich muss mal kurz warten, bis der Bitcoin-Preis wieder da oben steht. Nein, also da oder hier irgendwie so ein Whisky oder was auch immer. Habe ich? Doch, ich habe ein bisschen Lego, aber das ist nur eine ganz große Spielerei. Da werde ich wahrscheinlich in 30, 40 Jahren einfach mal schauen, was mir diese 10 € Investments da so gebracht haben.
Ja, das wird spannend. Da bin ich absolut hooked und auf das Feedback gespannt. Aber da sind wir ja auf jeden Fall weiterhin dabei und dann kann ich dich ja fragen, wenn es dann soweit ist.
Genau. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und du warst ja selber überrascht, du hast es gar nicht so mitbekommen.
Nee.
Die Aktie von Philips, nicht Philips 66 oder Philips Morris, sondern die königliche Philips NV, die ist ja richtig durchgezogen die Woche. Was ist passiert? Die Aktie plus 30% an einem Tag. Und ich dachte mir erst, hä, was passiert denn jetzt? So ein Dickschiff zahlt 1 Milliarde Dollar im Vergleich, weil sie haben in den USA einen Vergleich erzielt über 1 Milliarde Dollar. Und es geht um ihre Beatmungsgeräte. Schadhafter Schaumstoff in den Beatmungsgeräten hätte oder kann zu Vergiftungen führen. Man zahlt jetzt 1,1 Milliarde Dollar. Die Zahlung wird für 2025 erwartet. Für das erste Quartal des laufenden Jahres verbuchte der Konkurrent von Siemens Healthineers auch eine Rückstellung von 982 Millionen Euro, weil auch die scheinen da irgendwie eine Klage zu haben. Die Aktie reagierte deutlich und legte mehr als 45% zu. Marcel, wenn ich hier im kleinsten Plus wäre, also nehmen wir mal an, ich wäre hier Anfang 23 eingestiegen, weil ich die Zahnbürsten so toll finde, dann wäre jetzt für mich hier Ende. Wie siehst du es?
Ja, also erstmal muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob die Haushaltsgeräte und Co. überhaupt mit drin sind oder ob die verkauft wurden und nur die Namensrechte
Da siehst
wieder
du,
an
was für ein
irgendeinen
dummer
Chinesen.
Anleger ich
Da
bin.
müsste man, weiß ich jetzt auch nicht, also daher würde ich mich gar nicht auf die Zahnbürste unbedingt versteifen, aber ich glaube, das ganze Thema, ich glaube, dass sie lediglich noch im Healthcare-Bereich tätig sind mit diesem Unternehmens Zweig, welches da
Nee,
an der
und
Börse ist, aber da
Haushalts.
müsste man sich nochmal genauer,
Hier steht's.
doch Haushaltsgeräte, tatsächlich
Unterhaltungselektronik,
noch.
Halbleiter, Lichttechnik, Haushaltselektronik ist auch
Okay.
mit dabei.
Interessant. Na gut. Also,
Wusstest du, dass
ja.
aus ehemaligen
Ja.
Geschäftsbereichen von Philipp ist ASML hervorgegangen?
Ja, davon habe ich schon mal gehört, ja. Das war schon eine Weile her dann, ja.
Mein Gott, das ist ja
Tja.
krass.
Genau, aber schön, dass man nicht immer in die Mutter investiert, sondern dann demzufolge dann vielleicht die Abspaltung manchmal besser laufen als das Thema. Aber ja, gut. Also wenn es
Was könnte
all
ich dir
das
denn mal
betrifft,
schenken? Wie so
bist
eine
du jetzt.
Frischluft eine Smart Air Mask.
Ah, krass. Ja,
Möchtest du
ist
eine
natürlich eine.
haben?
Nee, bitte nicht. Danke. Also, wenn
Ich
wieder
suche mal noch.
Corona oder so, dann ja, aber Gott bewahre, dass das nochmal
Nee,
ja,
gibt's auch im
auftreten
Moment
wird.
nicht.
Ach, genau. Aber du
Verdammt.
hast mich gefragt, würde ich da investieren? Also, wenn ich jetzt hier schon investiert wäre, würde ich tatsächlich jetzt Gewinne mitnehmen. Ich sehe gerade aufgrund des ganzen Haushaltsgerätegeschäft immer, ja, es ist immer ein rotes Tuch, einfach schon aufgrund dessen, weil wer weiß, welches Gerät jetzt das Beste ist, warum der Kunde jetzt dazu greift. Dafür gibt es viel zu viel Wettbewerb. Das ist auch so ein, nur noch so ein Wettbewerb auf hohem Niveau. Und insofern sehe ich da jetzt nicht diese bahnbrechende
Was für eine
technologische
Zyklik
Führerschaft.
auch hier, ne?
Ja, über die Jahre, dann ist man hier eine Abspaltung oder das. Und dies ist natürlich auch relativ auf und ab. Klar, wenn man da unten eingestiegen ist, hat man jetzt einen schönen Gewinn. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Charttechnik-Lücke, die wir hier sehen, von den aktuellen 25 bis runter, auch durchaus nochmal ein Stück runterkommt und da die etwa 22 oder 21, na doch eher 22 Euro getroffen werden. Insofern kann man hier auch erstmal abwarten, beziehungsweise Gewinne mitnehmen. Also jedenfalls würde ich das jetzt erstmal nicht als Kaufgrund sehen, denn deswegen ist ja nur die Sicherheit da, wie hoch die Strafe ist oder jetzt die Vergleichszahlung und nicht wirklich, warum man jetzt extrem ins Wachstum zurückkehrt. Daher wäre ich da raus. Wie würdest du es machen?
Ja, raus. Raus und eine Zahnbürste kaufen.
Von den Gewinnern, ja.
Genau.
Ja. Oder bei Procter & Gamble, ne? Gibt es ja auch die Oral-B, habe ich gehört. Um jetzt hier keine Werbung für Philips-Zahnbürsten zu machen, gibt es ja
Ach
auch noch
so.
die Konkurrenz,
Ja,
ne? Bei
oder
Procter &
was weiß
Gamble.
ich. Irgendeine Zahnbürste kaufen.
Ja, einen alten Holzstiel, ne? Klobürste.
Kommen wir zu deinem Top.
Ach so, ja, stimmt. Ich bin ja auch noch da mit einem Top. Und
Wenn du
Vonovia.
möchtest.
Ja, gern. Ja, mein Top der Woche ist Vonovia. Sie haben auch Zahlen gemeldet diese Woche und ich bin investiert und ich glaube, mein Big Picture habe ich auch schon öfter hier erläutert, gerade im Rahmen der nächsten Zinssenkungen. Wann auch immer sie werden wahrscheinlich kommen. Und selbst wenn nicht, muss man sagen, ist Vonovia jetzt für den meisten in der Talsohle durchschritten, denn man hat wieder Gewinn erzielt im ersten Quartal und zwar mehr als erwartet mit 335,5 Millionen Euro. Blieb da doch ein bisschen mehr hängen, weil man ja letztes Jahr höhere Verluste ausweisen musste aufgrund der hohen Abschreibungen auf die Immobilienwerte. Und die Immobilienbewertung der aktuellen ja, Wohneinheiten liegt bei 83,7 Milliarden Euro und ist nahezu gleich geblieben zum Ende des letzten Jahres. Insofern da keine weiteren Abschreibungen. Das Management sieht hier auch die Talsohle erreicht und jetzt ist ja auch wieder so ein bisschen mehr Fantasie drin. Und ab 2025 möchte man sogar wieder wachsen und da auch gewinnseitig noch weiter zulegen. Und deswegen bin ich und bleibe ich gerne investiert seit dem, ich glaube, seit 18 Euro etwa. Genau, das war mein Einstiegszeitpunkt. Werde auch hier keine Gewinne mitnehmen, werde das Unternehmen, und hier sieht man auch Charttechnik, hat den wirklich also wirklich so dramatischen Abverkauf. Man hätte denken können, das Ding ist ja bald pleite. Aber tatsächlich sieht man eben, was Zinserhöhungen in der Art und Weise, in der Geschwindigkeit, wie wir sie gesehen haben, auch auslösen bei Immobilienunternehmen. Und deswegen war es eigentlich nur eine Chance, hier unten mit einzusteigen. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass auch auf dem Niveau, wenn man jetzt nicht investiert ist, nach wie vor ein Einstieg sinnig ist. Einfach aufgrund dessen, dass man, finde ich, eine faire Bewertung hat. Und charttechnisch kann man auch von einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen. Das ist ein Umkehrsignal. Wir sehen bei dem ja, Tipp unten nach kurz nach 23 ist ja hier der Kopf. Dann bilden sich zwei Schultern aus. Die werden wahrscheinlich jetzt auf 22, ne, bis etwa laufen. Und dann ist der Ausbruch über die ja, fast 29 Euro denkbar. Und dann könnte hier auch dieser Weg nach oben wieder fortgesetzt werden. Die Zukunft wird gehandelt. 2025 ist die nahe Zukunft innerhalb der nächsten 12 Monate. Und deswegen glaube ich, wird der Auftrieb hier für die Aktie weiterlaufen. Und ich werde an meinen 100 Aktien genau festhalten.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn Sie sagen, die Talsohle bei der Wertentwicklung ist praktisch greifbar, wieso verkaufen Sie dann jetzt diese 5.000 Immobilien?
Weil das bestimmt
Also,
einfach, ich kann ich dir ganz genau sagen, ich glaube ganz einfach, dass der dumme Staat dahingehend einfach ein dummer Käufer ist. Ja, also ich glaube einfach, dass der
aber
Wert der
hätte man nicht noch
Immobilien,
einfach warten können, bis die Immobilienpreise wieder steigen?
hätte man, aber vielleicht war das einfach auch so gutes Angebot, dass man sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil Berlin vielleicht einfach da das Geld aufmacht, einfach nur um schadenscheinliche Probleme zu lösen, die sie natürlich nicht lösen werden damit. Denn viel sinniger wäre es gewesen, dieses Geld zu nutzen, um Neubauten voranzutreiben, um vielleicht auch solche Bauten, die dann eben nicht ja, im Hochpreissegment entstehen müssen. Und ich glaube, das wäre die klügere Wahl gewesen, rein politisch. Aber man weiß ja immer alles besser wirtschaftlich, gerade aus der Politik. Und Berlin ist ja ein bestes Beispiel. Ne? Man verlängert die Mietpreisbremse und verstärkt das Problem. Man macht den Mietendeckel und verstärkt das Problem. Man würde am liebsten enteignen und verstärkt das Problem. Also sie lösen nicht, sie machen einfach weitere Probleme draus und das werden sie einfach weiter noch machen. Und Vonovia nutzt es clever aus. Man kann es nicht anders sagen. Sie verkaufen einen kleinen Bestand, der wahrscheinlich hier da jetzt auch nicht der also beste war und hat dafür einen ordentlichen Preis erzielt, was wiederum gut ist, um Schulden wiederum zu tilgen. Und dann ist das da alles legitim. Und ich glaube, das macht schon durchaus Sinn. Und es ist ja auch für ein Immobilienunternehmen wie Vonovia nichts Unübliches, mal wieder Bestände zu verkaufen, wieder andere zu kaufen und immer so ein bisschen, naja, auch irgendwo agieren und managen. Das ist ja durchaus verständlich.
Ja. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist die Deutsche Bank. Sie kündigt eine Milliardenrückstellung an wegen der Postbank-Klage. Und wir erinnern uns, irgendwann mal in einem Land vor unserer Zeit hat die Deutsche Bank die Postbank übernommen. Und manche Aktionäre sehen sich bis heute dadurch benachteiligt. Und jetzt hat das Oberlandesgericht in Köln in einer mündlichen Verhandlung angedeutet, dass es Teile der Forderung der Kläger für begründet halten könnte. Und deswegen hat man jetzt auch angeregt, endlich mal Vergleichsverhandlungen zu starten. Und das maximale finanzielle Risiko soll eine Höhe von 1,3 Milliarden Euro darstellen, ist jetzt vollständig im zweiten Quartal verbucht. Es entspricht einmal dem gesamten Nettogewinn des ersten Quartals und liegt über dem Gewinn, den das Institut im zweiten Quartal 2023 erzielt hatte. Am Ende oder am derzeit laufenden 675 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramm hält man fest. Aber ob es ein weiteres geben wird, man hatte es ja schon angekündigt, das steht erstmal in den Sternen und es zeigt einfach wieder, die Deutsche Bank ist einfach ein Loch, in welches man Geld reinschmeißen kann, ja. Und langfristig, schau dir das mal an, Marcel, ein Traum. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in den nächsten Jahren so diese 75 Euro wieder sehen werden.
Nein, definitiv nicht. Da bin ich ganz stark davon überzeugt. Man muss sagen, dass man jetzt zumindest in der Hochzinsphase aus dem Patienten Deutsche Bank so eine gewisse Genesung erfahren hat. Also die Umstrukturierung scheint ein bisschen zu fruchten. Die höheren Zinsen scheinen wieder Einnahmen zu generieren. Und dann hat man, ja, dann ist man eigentlich fast schon gesund, ja, hat den Husten beseitigt und dann knutscht man eben mit der Postbank rum und muss sich nicht wundern, wenn die nächsten Viren da einen fertig machen. Ne? Das ist es halt, man legte dann mit der Postbank einen zweiten Patient zu einem noch viel größeren und am Ende des Tages musste jetzt natürlich wieder, ja, dem großen Patienten da irgendwo mit füttern, dass das ja auch wieder gut wird. Und alleine das ist eine Red Flag und Deutsche Bank selber wäre dann natürlich viel wichtiger. Wichtiger zu sehen, wie sie performen, sobald dann auch die Zinsen wieder etwas sinken und ob sie dann noch so viel rausholen oder nicht, sei mal dahingestellt. Also sehe ich nicht als Investment Case, würde nach wie vor die Finger davon halten, allein schon, wenn ich mir diesen langfristigen Chart ansehe. Na, das macht keinen Spaß und ich glaube, da ist auch noch nie einer glücklich geworden mit.
Na, vielleicht jemand, der hier so bei unter 6
Ja, Trader.
eingestiegen ist.
Ja, Trader auch natürlich. Ne? Also ich sage, hier kommt schnell mal irgendwo was getradet über ein paar Wochen. Alles schön und gut, kann man alles machen, aber so mit langfristigen Investoren sehe ich jetzt hier nicht
Nee.
wirklich sinnig. Mein Flop der Woche ist Starbucks. Ich bin investiert, Philipp, du auch, glaube ich, ne?
Ja,
Und
sicher.
ein besonderes, ja, 15% schon mittlerweile, 15,5% nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Ich sehe es gerade hier auf dem zweiten Bildschirm. Ein besonders schwaches Quartal haben wir hier gesehen. Und im Call hieß es, dass das Umsatzwachstum für dieses Jahr ein niedriger, einstelliger Prozentbereich sein wird. Vorher wurden erwartet 7 bis 10% Wachstum. Das Filialwachstum wird auf +6% datiert, also auch 1% weniger als erwartet. Der CEO meinte, in einem äußerst herausfordernden Umfeld spiegeln die Ergebnisse dieses Quartals nicht die Stärke unserer Marke, unserer Fähigkeiten oder die bevorstehenden Chancen wider. Okay, muss er vielleicht genauso sagen, ist ja auch in Ordnung. Die Verbraucher in den USA im zweiten Quartal haben ihren Geldbeutel jetzt nicht so dabei gehabt und haben dann natürlich auch ein bisschen gespart bei Lebensmitteln und Getränken. Und klar, Starbucks ist jetzt nicht bekannt für die günstigen Getränke. Demzufolge hier muss man sagen, die Erwartungen schon deutlich oder auch den Markt
Aber
einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Also sehr deutlich auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt sind es hier 15 oder fast 16% Minus. Da kann man zumindest sagen, ist zumindest charttechnisch langsam interessant.
diese Butzen sind doch immer voll. Also, vielleicht müsste man es machen wie auf Mallorca, ja? Wenn du dich hinsetzt und du nichts mehr trinkst, bestellen oder raus die Maus.
Ja gut, das ist
Vielleicht
bei
wäre das
Starbucks
mal was.
natürlich schwierig, ne? Ja.
Nee,
Naja,
da.
also schwierig.
Ich fordere das als Eigentümer. Mehr
Okay.
Malle-Mentalität in Starbucks.
Genau, so ist gut, ja. Also dann doch Eimer, Kaffee-Eimer saufen.
Ich würde. Wollen wir weitermachen?
Ja, wobei ich würde noch kurz auf den Chart eingehen wollen, weil diese Abverkäufe
Ja.
heute auf die 74 Dollar
Dann
sind,
übernehmen wir hier. Schauen wir
ja,
mal, wie das
sind
bei Zoom
im
geht.
Prinzip, genau, das ist insofern spannend, weil die Aktie dadurch ja, auf ein Tief läuft. Ich meine, ich habe meinen Sparplan eh noch laufen, ne, bei Starbucks. Und oh, jetzt haben wir hier mal ganz Big
Oh,
Picture. Das
hier
zeigt
sieht man
natürlich
ja, ich
deutlich.
sehe den Rücksetzer. Ich sehe
Genau,
ihn.
ne? Also im Big Picture ist das alles halb so wild. Und das ist ja auch wichtig, dass man das mal auf den Blick hat. Und wenn man jetzt aber mal so reinschaut, wo da ja, dieser Abverkauf hinführt, das ist so in etwa 72 bis 74 Dollar. Da haben wir die Unterstützungen, die wir gesehen haben, auch schon Anfang oder Mitte 2022, und seitdem ist die Aktie ja wieder erholt gewesen. Und jetzt kommen eben diese schlechten Nachrichten dazu, dieser Abverkauf. Und man muss ehrlich sagen, das ist natürlich eine Unterstützung, die hat nach Corona schon sehr stark gehalten. Sie hat, also natürlich nicht zu Corona, zu dem Zeitpunkt, ne, da ging es kurzzeitig natürlich drunter, aber nur kurzfristig. Danach hatten sie wieder in diesem zwischen 70 und 75 Dollar wieder stabilisiert. Und jetzt ist man wieder etwa in diesem Korridor, und durchaus kann man hier wieder damit liebäugeln, wenn man davon überzeugt ist, dass Starbucks langfristig erfolgreicher sein wird als heute, dass sie ihre Wachstumsstrategie, dass die aufgeht. Ja, man hat ja nach wie vor China ganz groß auf dem Bild und natürlich auch noch, habe ich gelesen, Honduras möchte man jetzt auch noch vor oder mit eröffnen, Starbucks eröffnen oder Filialen eröffnen. Noch weitere Länder. Also auch das wird alles sehr, sehr spannend. Ich bin überzeugt langfristig, denke, dass Starbucks auch davon profitieren wird auf dem Big Picture. Und ich glaube, dass man hier vielleicht eine schöne Chance hat. Vielleicht nicht sofort abwarten, bis die Aktie sich ausgebrochen hat. Und dann kann man auch nach wie vor mit einem Sparplan oder mit Tranchen gemütlich
Ich werde
einsteigen.
ja, du weißt ja, ich kaufe ja immer meinen Flop des Monats auch nach. Also ich glaube, Starbucks hat schon mal gute Chancen, im Juni vom Philipp nachgekauft zu werden. Ich würde sagen, Marcel, wir geben jetzt erstmal ab zum geschätzten Stefan. Er gibt uns jetzt seinen Ausblick auf die Märkte. Er ist nämlich von der Consorsbank, unserem heutigen Werbepartner. Es gibt auch ein mega cooles Angebot, Depotwechselprämie von bis zu 200 Euro. Schaut mal in die Shownotes, da gibt es den Link. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hört es auf jeden Fall euch an. Das ist mega interessant. Und dann hören wir uns gleich wieder und dann geht's zum Depotrückblick.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer. Oder auch in den Shownotes.
Hallo, ich grüße euch. Tja, der April ist rum und was soll man sagen? Der April, der macht, was er will. Wenn wir uns mal die Entwicklung der Aktienmärkte angucken, dann haben wir einen Gewinner, auf den, glaube ich, nur die wenigsten im Vorfeld gesetzt hätten bis jetzt. China, der Hang Seng, fast 9% im Plus in Euro-Terms und damit bis jetzt im April mit Abstand der beste Index. Das glaube ich sicherlich etwas. Ja, wie gesagt, mit dem wenige gerechnet haben. Wir haben letzte Woche Freitag, also am 26. April, Rekordkäufe von ausländischen Investoren gesehen in chinesischen Aktien. 3,1 Milliarden wurden da an einem Tag gekauft. Hatten wir in der Form bis jetzt überhaupt noch nicht. Ja, die Gründe dafür. Sicherlich einerseits natürlich die Bewertung, die ja wirklich am Boden war. Die Stimmung gegenüber chinesischen Aktien war extremst schlecht, das darf man nicht vergessen. Dann gab es etwas bessere Zahlen als erwartet an diversen Fronten, unter anderem ja auch beim Wirtschaftswachstum. Wir haben weiterhin gesehen, dass das sogenannte National Team, also Staatsfonds und ähnliche, den Markt so ein bisschen nach unten absichern. Und wenn es ganz, ganz schlimm wurde, haben sie zuletzt ja auch gekauft. Das hat auch dem Sentiment geholfen. Die Berichtssaison für das vierte Quartal 23 war eigentlich auch ganz gut. Und man sieht so leichte Zeichen, vielleicht nicht unbedingt einer richtigen Entspannung, aber zumindest sprechen die Chinesen und Amerikaner wieder miteinander. Ja, und das Ganze ist, wie gesagt, halt auf ein Sentiment getroffen, das unglaublich schlecht war. Und das hat dann gereicht, dass wir hier wirklich Gegenbewegung sehen. Und wenn ich mir jetzt so die letzten Inflows angucke, dann hat das schon so ein bisschen was von FOMO, Fear of Missing Out. Also die Leute sehen es, sie merken, ich bin total untergewichtet, meine Benchmark fängt an, mir ein bisschen wegzulaufen. Wir sollten nicht vergessen, China ja ein relativ großes Gewicht, auch im MSCI Emerging Market. Und dann wird er jetzt einfach gekauft. Also es kann durchaus sein, dass diese Bewegung noch ein kleines bisschen mehr Luft nach oben hat. Ja, wo wir über Luft nach oben sprechen, wo wir jetzt zuletzt auch einen Ausbruch nach oben gesehen haben, ist bei Goldminenaktien. Gold, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, ja mit einer extrem guten Performance über die letzten Wochen und Monate, vor allen Dingen ja auch getrieben durch anhaltende Käufe von Zentralbanken. Bis zuletzt, interessanterweise, Goldminenaktien haben das gar nicht so sehr nachvollzogen, diese Bewegung nach oben im Rohstoff selber. Jetzt allerdings seit Anfang März hat so einer der bekanntesten Indizes auf Goldminenaktien fast 20% zugelegt. Also hier sieht man jetzt wirklich, dass Goldminenaktien anfangen hinterher zu laufen, sozusagen der Preisentwicklung in Gold, auch gestützt durch mitunter sehr, sehr gute Unternehmenszahlen, die wir jetzt zuletzt von einigen großen Minenbetreibern gesehen haben. Auch hier glaube ich, dass angesichts des weiter hohen Goldpreises, ja auch jetzt schon wieder am Anfang des zweiten Quartals, dass das wahrscheinlich der Beginn eines längeren Trends ist, also auch von besserer Profitabilität bei Goldminenaktien. Insofern denke ich, bestehen auch hier durchaus Chancen, dass dieser Aufwärtstrend bei Goldminenaktien tendenziell weiter anhält. Ja, wenn wir über Aufwärtstrends reden, dann reden wir natürlich auch ganz, ganz schnell über Allzeithochs. Und da gab es in letzter Zeit ja doch einige, auch wenn wir zuletzt eine kleine Korrektur gesehen haben. Aber wir sollten nicht vergessen, seit letzten Herbst Aktienmärkte global ja mit einer extrem guten Performance. Und deshalb haben uns zuletzt auch von unseren Kunden immer wieder Nachfragen erreicht, die gesagt haben, die Märkte sind so gut gelaufen, sind nah an den Allzeit-Highs. Macht es Sinn, jetzt noch zu kaufen? Sollte man vielleicht hier mal Gewinne mitnehmen? Und da muss man klar sagen, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Investorentyp an, das ist gar keine Frage. Wenn wir über einen langfristigen Investor reden, dann sollte man sich auch einfach mal in Erinnerung rufen, dass Korrekturen grundsätzlich ja erstmal an den Märkten ganz normal sind. Sie gehören einfach dazu. Seit 1926 zum Beispiel gab es jedes Jahr im Schnitt eine Korrektur im S&P von fast 19%. Und trotzdem hat der Markt jedes Jahr auch hier wieder im Schnitt gute 12% zugelegt. Und er ist in 80% der Fällen gestiegen. Also Korrekturen sind eigentlich überhaupt nichts Dramatisches. Wenn man mal ein ganz krasses Beispiel nehmen will, 2009 war der Markt zwischendrin 55% im Plus, 55% im Minus in der Korrektur, hat dann aber trotzdem noch ein sattes Plus von etwas über 20% aufs Jahr machen können. Also da sieht man einfach, dass eine Korrektur zwar sicherlich mal wehtun kann für sich genommen, jetzt aber überhaupt noch gar kein Grund ist, wirklich, wirklich nervös zu werden, wirklich Angst zu bekommen. Allzeithochs hingegen, eigentlich auch sehr spannend, die kommen selten allein sozusagen. Wenn man sich das mal anguckt, wie sich die Allzeithochs verteilen, und es gab, das als kleinen Funfact, seit 1926 fast 1350 im S&P, dann verlaufen die so ein kleines bisschen in Wellen. Das heißt, wenn es in einem Jahr alten Allzeithoch gibt, dann gibt es häufig mehrere, fast 30 pro Jahr. Das hat was damit zu tun, dass natürlich Kurse mittel- und langfristig beeinflusst werden von Unternehmensgewinnen und damit natürlich auch vom Konjunkturzyklus. Und wenn der halt stark ist, wenn der gut ist, dann laufen Aktienmärkte. Das heißt, Allzeithochs sind eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, von guten Trends. Und es gibt empirisch eigentlich keine Belege dafür, dass sich Performance auf Indexebene negativ beeinträchtigen lässt, wenn du auf einem Allzeithoch kaufst, sondern kurzfristig ist das sogar tendenziell eher etwas, was zu einer Outperformance führen kann, also mit Blick auf bis zu 12 Monaten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, also alles doch nur Buy and Hold, aber ich sage, ganz so einfach ist es nicht. Diejenigen von euch, die den Markt kurzfristig timen möchten, einfach nur als Erinnerung, es kann extrem kostspielig sein, wenn man dann einfach nicht mehr wieder rechtzeitig reinkommt. Denn das Problem ist, du musst A wissen, wann gehe ich raus. Du musst einmal richtig liegen und das zweite, man muss richtig liegen, wann gehe ich wieder in den Markt rein. Und über die letzten 25 Jahre, wenn man da die 25 besten Handelstage verpasst hat auf dem S&P, dann liegt die Performance bei weniger als 50%. Also man lässt da unglaublich viel liegen. Was da viel, viel mehr Sinn macht, auch hier wieder für einen langfristigen Investor und meiner Ansicht nach, ist wirklich zu schauen, was sind die großen Trends, was sind die großen Trendwenden, wann kommen wirklich diese großen Abwärtsbewegungen, wenn sich wirklich was verändert, wenn die Konjunktur einbricht etc. pp. Und versuchen, die Dinger zu spielen und daraus die Asset-Allokation abzuleiten, denn dann ist es häufig so, dass ich viele der schlechten Tage mir tatsächlich sparen kann, weil ich gar nicht im Markt drin bin. Ich gebe zwar auf der anderen Seite auch ein paar der guten Tage auf, denn die folgen meistens direkt nach den schlechten, aber mit so einer Strategie, wenn ich die großen Trends einigermaßen richtig hinbekomme, und dann ist es gar nicht so wild, wenn ich mal ein paar Prozent zu spät rausgehe oder zu früh wieder reingehe, je nachdem, das ist etwas, was dann dazu führt, dass man damit den Markt schlagen kann. Also insofern, Allzeithochs, eigentlich gute Nachrichten, zeugt von Stärke und eine Korrektur für sich genommen, wenn sich fundamental nichts geändert hat, eigentlich auch nicht wirklich ein Grund, nervös zu werden. In dem Sinne sage ich.
Ja, wieder interessante Überlegungen, die der Stefan da mitgebracht hat. Und da kann man sich eigentlich nur bedanken, dass man auch mal den Einblick auf noch professionellerer Ebene bekommt. Und das schätze ich immer sehr. Kommen wir zu unserem Depotrückblick. Der
Ja.
Monat war doch wieder turbulent. Und ich finde, Philipp, das habe ich dieses Jahr so, glaube ich, noch nicht gesehen, in unserer Übersicht, die wir hier auch immer wieder mal verwenden, dass du doch relativ viel gemacht hast,
Ja,
Philipp.
ich weiß
Also,
gar nicht, warum.
ja, was ist da passiert? War da FOMO oder waren die Chancen
Nö,
so
eigentlich
groß? Ich bin
nicht.
ja gespannt.
Also, gekauft oder verkauft? Ich würde damit erstmal anfangen. Habe ich United Health, Thermo Fisher, oh, ich muss hier noch Danaher hier dazu nehmen. Also, ich habe Thermo Fisher in Danaher hier umgeschichtet. Und dann habe ich Position aufgebaut bei Prologis, hier habe ich nachgekauft, L'Oreal und Apple. Apple ganz lustigerweise irgendwie so 2 Stunden bevor du geschrieben hast, hier sollte man jetzt einsteigen. Nike,
Könnte man.
könnte man, genau. Nike bin ich auch mit dabei. Wie lange? Also ich checke da auch regelmäßig meine Gefühlslage. Ich habe mir jetzt Golfklamotten von Nike bestellt. Sind gekommen, bin nicht so begeistert, gehen auch alle wieder zurück. Ich glaube, das sagt auch schon aus, was mit meinem Investment passieren wird irgendwann. Aber wenn ich das so sehe, wenn wir hier ein neues Allzeithoch irgendwann markieren, dann hätte ich 100%. Ach, naja, ich bleibe erstmal mit dabei. Und Marcel, ich habe es ja vor 2 Folgen angekündigt, dass ich jetzt auch einen Dreier-ETF-Kombo starten werde: Fidelity Global Income etc. pp. Hört da gerne nochmal rein. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Mache ich es jetzt über einen Sparplan oder will ich einfach noch dieses Kaufen und Verkaufen Gefühl? Ja, Emotionen sind ja das, was wir handeln an der Börse haben. Und ich habe mich für die Emotionen entschieden. Weil das Coole ist, diese ETFs zahlen ja zu unterschiedlichen Monaten aus. Das heißt, jeden Monat gibt es eine Dividende von einem der ETFs. Und ich werde immer im Vormonat den kaufen, der im nächsten Monat ausschüttet. Das heißt, ich habe den Fidelity Global Quality Income gekauft, weil hier kriege ich nämlich dann auch schon Dividende im Mai. Und dann bin ich gleich hier mit dabei. Und im Juni werde ich dann den nächsten kaufen, der dann im Juni, also Anfang, Ende Mai, Anfang Juni werde ich den kaufen, der im Juni ausschüttet und so weiter. Immer mit einer höheren Position. Das ist wie so ein manueller Sparplan alle 3 Monate.
Okay, kannst du uns
Was
nochmal
ist denn,
abholen? Warum hast du United Health verkauft?
also das Thema Krankenversicherung. Ja, spannendes Thema. Ich verstehe auch den Investment Case. Ich sehe es aber im Moment in den USA als sehr politisch. Ja, also das war ja auch der Grund, warum United Health runtergekommen ist. Das hieß, erstmal die Ausgaben werden vielleicht ein bisschen gedeckelt etc. pp. Dann weiß man nicht, was passiert jetzt Biden oder Trump. Wie wird das ganze Thema Gesundheitswesen sich in Zukunft aufstellen? Es ist ja das teuerste der Welt. Und es war eine Spekulation. Also ich habe mich so an sich mit United Help, ich war mal bei Young Männer mit dabei, aber habe mir da so ein bisschen die Finger auch verbrannt. Aber ich dachte mir, hier könnte ich eine schnelle Mark machen. Habe ich gemacht. Und ich vermisse auch United Help nicht. Es ist jetzt nicht so,
Okay.
dass ich nachts wach liege und
Und hinterher trauerst.
an den größten Versicherer der Welt denke. Ja.
Ja. Und wie ist es mit Thermo Fischer? Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was der ein oder andere
Thermo
jetzt sagt,
Fischer
so, hey,
war
Moment,
ich.
weil Thermo Fischer ist ja eigentlich ein Unternehmen, welches ja so buy and hold, ne, und dann auch Dividendenwachstumswert und doch ein sehr, sehr schönes Geschäftsmodell, sehr breit gefächert. Warum?
Ich war super lange investiert. Muss tatsächlich sagen, für die Länge sind mir auch die 30% Rendite, die ich damit gemacht habe, zu wenig. Und ich glaube einfach, dass Danner hier, sie sind ja im ähnlichen Bereich, Laborausrüster, einfach da Shareholder Value mehr betreibt. Ja, also und deswegen nenne es Spekulation. Spekuliere, ich habe es ja auch in der Reflexionsliste auch mit drin. Ich spekuliere darauf, dass Danner hier sich besser entwickeln wird als Thermo Fischer. Das ist, warum sollte ich, also wenn meine Spekulation aufgeht oder meine Idee, dann war es natürlich sinnig zu sagen, ich setze alles, anstatt dass ich mir Rendite irgendwo beschneide, wenn wir in demselben Markt irgendwo unterwegs sind. Am Ende wird das natürlich auch wieder nur die Zukunft zeigen. Ich gucke mal kurz, ich glaube, ich habe es aber drin.
Okay. Ja, bei mir gab es, ich fange auch mal den Verkäufen an. Und zwar habe ich mich getrennt von, ich habe es heute schon angesprochen, Autodesk aufgrund der eigenen Prüfung der bilanziellen
Obwohl du
Richtigkeit.
letzten Monat erst eingestiegen bist.
Nee, es war schon eine Weile, ich glaube Ende
Oder?
Dezember war das. Ende
Ach
Dezember bin ich
so.
eingestiegen. Ich habe Gewinne gesichert tatsächlich. Und dann kam, also dann habe ich diese Gewinne gesichert, also verkauft im Prinzip. Dann kam noch diese Nachricht hinzu. Und hat den Kurs dann nochmal runtergedrückt, sogar unter meinen Einstandskurs. Insofern habe ich hier ordentlich auch, ich glaube, um die 11, 12% Gewinn gehabt. Aber diese, naja, wenn man selber so ein bisschen diese Kennzahlen, Prüfungen, bilanziellen Geschichten, da bin ich gebrandmarkt, da würde ich erstmal lieber Gewinne mitnehmen. Das schadet in dem Falle erstmal nichts. Und ich glaube, ich würde wieder einsteigen, wenn da eine Richtigkeit, ein Haken dahinter ist. Auch das sehe ich als rein fundamental, rein als Geschäftsmodell, absolut langfristiges Buy and Hold. Aber solche Nachrichten muss man vielleicht nicht haben. Und in demzufolge muss man sagen, aktuell hat es mir recht gegeben, weil die Aktie deutlich tiefer steht als mein Verkaufskurs. Insofern mal abwarten, ob die Unterstützung an dieser Stelle hält. Dann habe ich mich getrennt, auch ebenfalls mit, ich glaube, einmal knapp Gewinn und einmal ganz knapp Verlust mit Fortinet und Palo Alto, die beiden Cybersecurity-Spezialisten. Palo Alto hatte ich ja nach dem Dip gekauft, auch als Trading-Positionen, da war ich ja langfristig eher bei CrowdStrike bin. Und das hatte ich ja auch gesagt, das gleiche bei Fortinet. Und beide sind, ich sag mal, in Summe zumindest im Gewinn gewesen und habe da Cash wieder freigemacht für eben dann die Käufe, die ich gleich erwähnen werde. Ich habe mich noch von Excel Service getrennt, denn auch hier hat, obwohl es gute Zahlen gab zuletzt und auch eigentlich gute Tendenzen, ist der Kurs mir da nicht gut genug angesprungen? Sie ist nicht wirklich auf den Schirm und so als KI. Also ich hatte es gekauft, ja, als KI-Möglichkeit aus der zweiten, dritten Reihe, ne, dass man da vielleicht gewiss was erwarten kann. Vielleicht tritt das noch ein, alles gut. Wenn ja, ist auch schön. Halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen, nochmal einzusteigen. Aber habe hier auch erstmal zumindest leichte Verluste mitgenommen. Und zu guter Letzt auch Assurant habe ich verkauft, weil ich einfach im Versicherungsbereich recht breit jetzt schon aufgestellt bin. Das habe ich dann erst so später gemerkt. Und Assurant war nicht lange in meinem Depot, aber bevor ich United Health verkaufe zum Beispiel oder auch andere, die in dem Bereich tätig sind, wie Arthur J. Gallagher, die ich damit zwar einen anderen Sektor abbilden, aber auch das Thema Versicherungen haben. Und Marsh & McLennan ist ja auch dabei. Und mit T. Rowe Price habe ich ja auch, ich sag mal, ein Finanzunternehmen mit drin. Wollte ich das Thema hier vielleicht nicht zu breit machen und deswegen hier auch einfach das Kapital wieder freigemacht für andere Positionen. Und wie schon
Was sind denn
erwähnt,
die anderen?
mein Sparplan von Starbucks hat ganz klassisch ausgelöst, wird jetzt nochmal erhöht, natürlich auf tieferer Ebene, um da einfach die Position günstiger groß zu machen. Die Nike-Tranche sind wir beide etwa gleichzeitig eingestiegen. Ich halte die Aktie auch nicht für ewig, ist kein Buy and Hold Unternehmen, aber ich glaube einfach, die Chance ist hier größer als das Risiko auf diesem Niveau. Insofern glaube ich ganz einfach, dass wir hier eine schöne Möglichkeit haben. Aber wie lange ich diese Position halte, kann ich jetzt natürlich auch noch nicht verraten.
Bei
Kadenz
100
dieser,
Prozent
ja, natürlich
ziehen wir
spätestens,
den
ja.
Einsatz raus.
Ein Beispiel, da könnte man ja dann machen und Nike dann einfach noch liegen lassen. Das geht natürlich. Kann man ja viele Sachen umsetzen. Dann habe ich das freie Kapital genutzt, um mich vor allen Dingen bei einem KI-Gewinner, der relativ deutlich KI-Gewinner ist, der auch wieder schöne, starke Kooperationen bekannt gegeben hat mit Cadence Design Software, wirklich ein Top-Unternehmen, welches als Dauerläufer gilt, ordentlich wächst und auch dahingehend sehr solide ist. Klar, muss auch sagen, immer hoch bewertet, so ähnlich wie bei Synopsis, aber auch da bin ich ja investiert. Beide halte ich für langfristig, möglichst sehr langfristig im Depot. Ja, genau. Dann Prologis bin ich hier reingegangen, nachdem der Abverkauf stattgefunden hat. Hier habe ich einfach die Unterstützung gesehen, ja, nachdem die Aktie heruntergekommen ist. Du hattest vorhin gesagt, das Quartal war nicht gut, das Quartal war sehr, sehr gut. Nur
Ach
die
so,
Aussichten für
die
das
Aussichten,
FFO,
Entschuldigung.
genau, das ist ja nicht schlimm, die Gewinne von der REIT werden etwas geringer ausfallen im jetzt aktuell laufenden Quartal, als das erst erwartet war. Und das habe ich zur Chance genutzt, weil ich fand es jetzt nicht wirklich, es war keine starke Prognosesenkung, sondern eine leichte Senkung. Und da war der Abverkauf eigentlich in meinen Augen übertrieben für ein Unternehmen, was wirklich, wirklich substanziell ist für komplette Logistik, für den kompletten globalen Handel, wirklich unermesslich und unglaublich wichtig ist.
Ich glaube, Prologis ist einer der wenig Zykliker im Bereich der Logistik.
Ja, absolut. Und deswegen ist dieser Abverkauf in meinen Augen absolut chancenreich als da ein Risiko. Und ich habe mich bei FactSet eingekauft. FactSet ist ja auch sehr stark runtergekommen. FactSet Research ist ja so im Prinzip so ein Datendienstleister und die laufen ja auch so eine Art Dauerläufer. Und ich glaube, da könnte ich durchaus einen guten Punkt gefunden haben, der mir hier eine langfristige Position ermöglicht. Schauen wir mal, wenn der Trend bricht, bin ich auch hier wieder raus, weil dann sind höhere Verkäufe möglich, aber ich glaube nicht daran, dass dieser Aufwärtstrend bricht. Der Rücksetzer exakt auf die Unterstützung, glaube ich, könnte eine gute Chance sein, hier langfristig einen Einstieg gefunden zu haben. Werde ich auch erstmal so natürlich behalten. Und
Jetzt.
dann eins noch. Und zwar hatte ich ja, ja, ich weiß nicht, vor 2 Monaten, glaube ich, Redcare Pharmacy mit 170%, 160% Gewinn verkauft. Die ehemalige Shop-Apotheke und jetzt kamen ja die Quartalszahlen und die waren richtig gut. Man sieht jetzt erstmal so richtig, dass dieses ganze Thema in Fahrt kommt, dass auch dieses E-Rezept über App ermöglicht wird und auch erst jetzt so richtig greift. Und dafür, dass man jetzt gute vergleichbare Zahlen hat im Vergleich zum letzten Jahr, muss ich sagen, ist das Wachstum doch deutlich höher, als ich es erst befürchtet hatte und weshalb ich ja auch verkauft hatte. Und ich bin sogar günstiger reingekommen, als ich verkauft hatte. Also auch das wiederum. Positiv geht jetzt rein, aber auch hier als Trading, als mittelfristige Trading-Position einfach aufgrund dessen, dass natürlich dieses Wachstum auch beibehalten werden muss. Sobald sich das ändert, ist Redcare Pharmacy jetzt kein Unternehmen, was ich die nächsten 10, 20 Jahre halten würde wollen. Genau.
Dann, ja, also danke für diese ganzen Ausführungen. Macht auf jeden Fall total Sinn. Und man muss natürlich auch jetzt Werbung in eigener Sache machen für unsere Watchliste. Schau mal auf unsere Webseite, weil darüber hast du ja FactSet auch gefunden.
Genau, richtig. So ist
Kommen wir
es.
zu den Top und Flops. Du darfst anfangen, weil
Genau.
deine Tops sehen ja schon wieder mega aus. Also dein Drittbester ist besser als mein Bester.
Genau, und zwar im Krankenversicherungsbereich habe ich ja nicht nur United Health Group, sondern eben auch Oscar Health, der Startup, was ja den Markt von unten ein bisschen aufrollt und das Ganze auf schlanke Füße setzt. Und die sind tatsächlich um 17,5% gestiegen in einem Markt, der ja nicht so gut gelaufen ist. Insofern sehr, sehr gut. Auch C Limited konnte gut performen mit 18,6%. Und B. Riley Financial, hier gab es Entwarnung aufgrund der ganzen Geschichte, ja, weil man da Kooperation hatte mit einem anderen, der wiederum Betrugsfall, naja, kann man sich ja mal reinlesen. Aber hier gab es eben jetzt Entwarnung und deswegen ist die Aktie extrem explodiert und hat am Ende nach dem Monat 66% Gewinn ermöglicht. Bei
Bei
dir?
mir war es RTX mit 5,4%, Trane Technologies, ja, also auch wieder Gebäudesektor klimaneutraler kriegen durch bessere Belüftung, Klimaanlagen plus 10% und Alphabet plus 11%. Ich würde gleich mit meinen Flops weitermachen, lieber Marcel. American Tower minus 10, Prologis minus 11 und MSCI natürlich, wir wissen es alle, minus 14%, aber hier bin ich auch super entspannt. Ich glaube, dass mehr Leute ETF-Sparpläne in 10 Jahren haben werden als heute.
Genau, also MSCI ist natürlich insofern spannend, weil jetzt der Rücksetzer auf den Fall kam, wo die Aktie eben schon runtergerutscht ist und da wird sich die Aktie hoffentlich bestätigen und dann ist das durchaus auch ein Einstiegszeitpunkt, den man vielleicht nutzen könnte. Mal abwarten und beobachten. Meine Flop 3 sind auf Platz 3 Block mit minus 12,6%, Ameresco minus 12,7% und Supermicrocomputer mit minus 14,3% mit dem Sternchen, da ja noch nicht die Quartalszahlen eingepreist sind. Also daher ist ja der erste fünfte jetzt, wo wir ja aufnehmen. Insofern zählt es dann schon eher für den kommenden Monat. Das Beste aus deinem Depot möchte ich gern hören, Philipp.
Microsoft 173%, Constellation Energy 241% und CrowdStrike 522%. Wie ist es bei dir?
Ja, Apple auf Platz 3 mit 268%, Amazon mit 320% und Nvidia mit 1250% an der einsamen Spitze. Bei den Flops.
Da bin ich Johnson & Johnson auf der 3 mit minus 13%, American Tower minus 14% und Prologis minus 15%. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich habe meine klassischen Depotleichen dabei mit Upstart minus 86%, Teladoc minus 92% und Digital Turbine mit mittlerweile minus 97%. Eine Mini-Position, kann man sagen. Aber gut, was soll's. Ist halt so. Die
Was?
Depot-Performance würde mich
Ja,
interessieren.
bei mir minus 2,75. Wie war es denn bei dir?
Ja, minus 3,4%. Ja, merkt man einfach, dass mehr Tech-lastig natürlich auch da ein Stück weit ja, federn lassen musste.
Schauen wir uns
Und
mal
ja, ich
kurz an,
trotzdem
was unser
oben.
Fonds gemacht hat. Minus 3,4.
Wie ich.
Der MSCI World hat minus 2,96, der S&P 500 minus 3,14 und der Vanguard FTSE All World minus 2,53. Glückwunsch, wer dort wie immer seinen ETF-Sparplan hat. Dividenden gab es natürlich auch, Marcel. Wo hast du denn Geld bekommen diesen Monat?
Ja, McKesson, zum einen Digital Realty Trust, Salesforce hat seine erste Dividende gezahlt, habe mich auch sehr gefreut, Thermo Fisher, Kencora, Innovative Industrial Properties, Monolithic Power Systems, Realty Income, American Tower, Danaher hier, Altria, Stryker und Novo Nordisk.
Bei mir war es Novo Nordisk, Trane Technologies, Pepsi, Broadcom, BWX, Brookfield Asset Management, Thermo Fisher, Realty Income, LVMH, American Tower, Danaher und L'Oreal. Also einiges an Dividenden gab es. Jetzt brauche ich erstmal von dir noch, hast du einen Kaufkandidaten?
Ja, tatsächlich MSCI halte ich auch für absolut kaufenswert, bin ich auch mit dabei also zumindest meine Strong Buy Liste. Hier und da gibt es sicherlich auch noch ein paar Nachkaufkandidaten, wo man auch einfach mal ein bisschen ja, die Position vergrößern kann. Und tatsächlich würde ich nochmal bei Novo Nordisk aufstocken wollen, denn da sehe ich auch recht viel Chance.
Und das ist dann auch gleichzeitig bei dir die
Ja.
Investmentidee, richtig?
Genau, richtig. Das ist meine Investment-Idee. Ich würde es auch noch mal kurz begründen, denn Eli Lilly hat ja gerade Zahlen gebracht, die hervorragend waren. Und ja, auch wenn das Gegenstück zu dem Produkt von Novo Nordisk, was ja Mounjaro heißt, aktuell nicht, also nicht ganz so gut lief, also waren die Umsätze etwas weniger als erwartet, was eher so an der Infrastruktur lag, als an der Nachfrage. Und diese Nachfrage ist einfach so hoch. Wir sehen, dass hier in Deutschland viele Apotheken warten darauf, dass die Produkte von Novo Nordisk, also namentlich Ozempic und Wegovy, auch ankommen. Und tatsächlich ist es aber so, dass da eher die Verfügbarkeit hadert. Der Markt ist riesig und der Ausbau wird nur noch besser und besser. Und deswegen werden auch die Zahlen sehr vermutlich. Und zum Freitag, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir auch schon ein bisschen mehr über das vergangene Quartal von Novo Nordisk. Ich glaube, man könnte hier auch auf hohem Niveau nach wie vor gut einsteigen.
Das haben wir beide ja auch gemacht. Meine Investmentidee ist die von mir angesprochene Ecolab, hier aber über mehrere Tranchen. Und wir haben welche Aktie als Aktie der Woche, lieber Marcel?
Die Carl Zeiss Meditec hat die Community abgestimmt. Carl Zeiss Meditec, endlich mal wieder ein deutsches Unternehmen bei der Aktie der
Ja.
Woche. Und ja, also würde ich sagen, langfristig ein klassisches Buy-and-Hold-Unternehmen, wie ich finde. Aber wie es jetzt fundamental aussieht, ob es auf unsere Liste passt, das wäre jetzt natürlich eine
Genau,
spannende
da
Geschichte.
kommen wir jetzt nämlich zum Podcast-Check und schauen uns das einmal an. Und wir vergleichen ja immer die Unternehmen mit dem S&P 500, weil wir sagen, wenn sie in der Lage sind, in mehr als einer Kategorie oder mehr als 50% der Kategorien den S&P 500 von den Kennzahlen zu schlagen, sollten sie auch hier einen Alpha generieren, also eine Outperformance ermöglichen. Und hier muss ich noch einmal kurz live anpassen, weil ich glaube, hier ist nämlich nur bis genau D11 die Spalte gemacht. Und wir wollen sie ja bis D12, damit wir auch ganz genau wissen, ob das Unternehmen in der Lage wäre. Und Marcel, was soll ich sagen? Das Unternehmen hat eine Bruttomarge von 57% und ist damit natürlich deutlich besser als der S&P 500. Die Nettomarge mit 20% höher als die 16% von S&P 500. Die Interest Coverage, die Fähigkeit, über das operative Einkommen die Zinsverbindlichkeiten zu bezahlen, liegt bei 28 im Gegensatz zu 11 vom S&P 500. Mega Cash Conversion. Ja, sie können richtig viel Cash generieren. Bei 211%, so was Hohes habe ich noch nie gesehen. Und die Gesamtkapitalrendite ist mit 17% fast genauso hoch wie 18% vom S&P 500. Und deswegen, Marcel, ich würde sagen, wir packen das Unternehmen auf unsere Watchlist. Was sagst du?
Ja, absolut. Und es ist schön, dass auch mal ein deutsches Unternehmen dabei ist wieder. Und tolles Unternehmen, gute Einsendung der Community. Und genau nach solchen Unternehmen suchen wir ja am Ende des Tages, auch wenn klar Carl Zeiss jetzt schon auch eher eine Chance hatte schon, dass man da kaufen hätte können, keine Frage. Aber vielleicht hier für den einen oder anderen als Bestärkung nochmal, dass es auch fundamental sehr gut aussieht.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal durch die Unternehmen, die wir heute besprochen haben und schauen uns mal an. Wir hatten Alphabet. Alphabet ist bei uns auf der Watchlist und weil Alphabet ist eines der wenigen Unternehmen, die tatsächlich in 5 von 5 Punkten hier den Markt outperformen, also oder bessere Kennzahlen haben. Und weißt du, was mich wundert? Wieso haben wir Alphabet eigentlich gar nicht in unserem Wikifolio?
Ja, ist eine sehr gute Frage, ja.
Also wir haben sie ja mit auf der Watchlist. Wenn sie charttechnisch richtig interessant werden, sagst du ja Bescheid. Und dann können wir
Ah,
hier auch
ich.
super gerne einsteigen. Meta auch mit dabei. Auch unfassbar. Also von mir aus können wir auch Meta mit reinnehmen in 5 von 5. Also ich würde sie mal mit auf die Watchlist setzen. Was sagst du?
Immer gern, klar, Meta passt.
Meta ab jetzt auch mit dabei. Amazon sind wir immer drin in 3 Punkten. Super Microcomputer auch sich verbessert. 3 von 5. Und jetzt sehen wir es hier wieder, ne? Philips 66, nur ein Punkt. Ecolab finde ich viel zu stabil, dass die hier so abgestraft sind. Und das zeigt auch wieder, man muss sich das ganze Thema natürlich immer nochmal anschauen und sollte nicht nur stumpf auf solche Rechenspielereien auch vertrauen, weil Ecolab, ich habe sie trotzdem hier mit auf die Watchlist genommen, Marcel.
Okay, einfach weil sie dir gefällt.
Genau.
Ja, ganz einfach.
Philips NV, ja, hier sehen wir natürlich auch genau das Dilemma, gar nichts geschafft. Vonovia kann man schwer vergleichen als Immobilienkonzern mit sowas. Die Deutsche Bank, Tschüssikowski, Starbucks mit 3 von 5, aber auch hier fast an der Interest Coverage dran wie der S&P 500. Wenn ihr Ideen habt für Unternehmen, die wir unbedingt auf unserer Watchlist haben sollen, haut uns die doch noch einmal in die Kommentare. Dazu gibt es ja wahrscheinlich auch bald nochmal Marcel. Ja, ein paar Neuigkeiten. Und jetzt interessiert mich natürlich, welche Quartalszahlen werden wir denn nächste Woche erleben?
Ja, also es wird wieder losgehen am Montag mit den Quartalszahlen von Tyson Foods und BioNTech. Am Abend wird Vertex berichten, auch Palantir aus dem Technologiesektor. Realty Income wird berichten. Am Dienstag Walt Disney Zahlen, auch das werde ich mit Interesse verfolgen. Nintendo und Siemens Healthineers sowie am Dienstagabend Arista und McKesson. Bei beiden bin ich investiert, werde ich also auch genauer hinschauen. Am Mittwoch die Zahlen von Uber, Shopify, BMW, Henkel. Am Abend dann Arm wird berichten, Airbnb sowie auch The Trade Desk und HubSpot. Am Donnerstag gibt es Zahlen von Constellation, da bist du dann wiederum dabei. Es gibt Zahlen von Roblox und am Abend dann von ja, Akamai unter anderem, aber auch Unity Software. Und am Freitag dann noch ein paar nachträgliche Zahlen von BVB zum Beispiel oder auch von Digital Ocean.
Dividenden gibt es immer am Montag. Hermes, Blackstone, PNC, AXA, Kering, die Commerzbank sowie Atos Software am Dienstag, ASML, AB InBev, Danone, Ferguson am Mittwoch, Lowe's, John Deere, DHL, Lennar, Evolution Gaming, RWE am Donnerstag, Mastercard, DH, Horton, Hannover Re, Deutsche Wohnen, HP Fuller. Dann haben wir noch am Freitag Costco, American Express, Nucor, General Dynamic, Veolia, Clorox, Talanx, Kerry, die Lufthansa, Tomra und Taylor Wimpey. Marcel, weißt du eigentlich, dass ich meine ersten Dividenden erhalten habe von meinem Lieblingsunternehmen, nämlich von der Bayer AG? Mein
Und?
Sparplan wöchentlich, warte, ich sag's dir, du wirst ausrasten, 56
Schon.
Cent.
Wow, nicht
Da
schlecht.
brat mir einer einen Storch und die Beine recht knusprig.
Ja, Hut
Gut.
ab, ja.
Hoffentlich
War ja
sehen wir uns nächste
spannend.
Woche wieder live.
Genau, sehr gern.
Und dann würde ich sagen, Marcel, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt uns
Jawohl.
eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch gemeinsam mit euch in diesen zu investieren. Also bleibt deswegen bitte dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.